Ja, dann hello again, nach gar nicht so langer Zeit, ist ja gerade mal 4 Wochen her. Ich dachte mir, der Jahresrückblick mit dir kommt ja sowieso, aber da wir uns ja schon in den letzten Jahren immer häufiger auch über die Verhältnisse in den USA unterhalten haben, das in diesem Jahr auch schon mehrmals gemacht haben, angeschnitten haben zumindest, und jetzt ein Ereignis eintraf, wo was voraussehbar war, aber trotzdem ist das hat das eine gewisse Signalwirkung und darüber sollten wir uns unterhalten. Lieber Martin Stobbe, Grüße nach Wien an diesem Donnerstagabend.
Ja, guten Abend, Philipp.
Ja, ich freue mich, dass du dir noch die Zeit nimmst zu fortgeschrittener Stunde. Mir sieht man meine Müdigkeit auch schon ein bisschen an. Du siehst noch top frisch aus.
Ja.
wie es so ist halt Donnerstagabend nach einem langen Tag im Büro.
Ja. Schauen wir mal.
Genau, aber es ist noch Zeit für ein gutes Gespräch über die Wahl von Zoran Mamdani, der jetzt der neue Oberbürgermeister in New York werden wird. Er ist gewählt worden mit knapp über 50%, hat sich durchgesetzt gegen seine Gegenkandidaten, den Cuomo, der jetzt, glaube ich, als unabhängiger Kandidat antrat zuletzt. Genau. Aber er war ja schon mal Oberbürgermeister in New York, hat da auch ziemlich viel Scheiße gebaut in Corona-Zeiten.
Na, der war Gouverneur.
Gouverneur, okay, gut.
Genau, das ist halt der ganze Staat, also New York
City
ist ja die größte Stadt, ne? Und genau. New York State, das ist halt einer der größten Staaten der USA. Also wenn man so die drei wichtigsten und größten, bevölkerungsreichsten Staaten der USA sind halt Kalifornien, Texas und New York.
Genau, stimmt, der war Gouverneur und nicht Oberbürgermeister. Stimmt, genau, aber der ist ja auch nochmal gegen ihn angetreten, der hat verloren. 42%, der republikanische Bürgermeisterkandidat, dessen Name ist jetzt schon wieder mir entfallen, völlig unbedeutend, 8% oder 7%.
Genau, Curtis Lieber, der ist schon letztes Mal gegen Eric Adams angetreten und hatte keine Chance.
Ja, und Eric Adams, der nun noch amtierender Bürgermeister ist, bis er dann abgelöst werden wird von Mamdani, ist auch gar nicht mehr angetreten, ne? Weil er auch überhaupt keine Chance mehr hatte.
Genau. Also er hat sich zurückgezogen, weil er keine Chance hatte, weil er in diverse Korruptionsskandale verwickelt wurde und eigentlich sogar von Trump mehr oder weniger rausgehauen wurde. Der war völlig durch bei der demokratischen Basis. Aber der hat es geschafft, in 4 Jahren komplett durchzufallen da als Bürgermeister.
Ach, ja, gut. Ich meine, New York ist ja jetzt auch so eine unbedeutende Stadt wie Castrop-Rauxel vergleichbar oder weiß ich nicht, Unterhaching oder so. Ja, gut, ich meine, kann man schon mal bringen. Ja, auf jeden Fall ist aber die jetzige Personalie des kommenden Bürgermeisters, das ist sehr, sehr interessant. So, ich glaube, vielen hat Zoran Mamdani vor einem halben Jahr noch nichts gesagt, inklusive mir. Ich habe den Namen auch erst irgendwann mal gelesen in einer Kritik an ihm, beziehungsweise auch als der in den Vorwahlen schon sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Und es hieß, okay, mal gucken, was da denn jetzt auf New York dann zukommen wird. Ich meine, wir leben nicht in New York. Im Prinzip kann mir das scheißegal sein, wer der Bürgermeister ist. Aber ich finde halt, diese Wahl geht weit über das hinaus, was das jetzt konkret für New York bedeuten wird. Darüber werden wir uns natürlich auch unterhalten. Warum ist dieser Mann überhaupt gewählt worden und wer ist dieser Mann überhaupt? Ich finde aber, Zoran Mamdani ist eigentlich ein Symbol für diesen Turn der globalen, postmodernen Linken. Das ist etwas, was nicht nur auf die USA beschränkt ist, sondern das haben wir ja auch hier mit der Erneuerung der Linkspartei. Das gibt es in Frankreich mit Jean-Luc Mélenchon beispielsweise und auch in anderen Ländern, Spanien, Irland und so weiter. In Irland gab es ja auch gerade einen Regierungswechsel und natürlich ist auch eine glühende Antizionistin geworden. Das ist Herr Mamdani auch, ein glühender Antizionist. Und noch einiges mehr. Ich habe mich aber auch gefragt, warum wird dann so jemand gewählt? Es gab ja auch, der ist ja nicht unumstritten, auch bei den Demokraten. Ja, gut, das kann man auch dazu sagen, er ist ein Demokrat, ne? Gehört zu den Democratic Socialists. Und also das ist schon die am weitesten links stehende Gruppierung innerhalb der Demokraten. Bernie Sanders ist so der Spiritus Rector.
Und ja, nicht so richtig.
Nee, okay.
Bernie Sanders ist halt bei den Demokraten ein Unabhängiger.
Das ist er, aber ich meine halt, er ist so.
Democratic Socialists of America ist so die linke Gruppe innerhalb der Demokraten. Und
meine ich auch, aber er ist so der Guru sozusagen, auch wenn er nicht in der Partei ist, aber er ist so ein bisschen derjenige, dem sie halt nacheifern und der mit ihm auch kooperiert wird. Das meine ich damit. Genau. Genau. Und ich habe mir jetzt einmal ein bisschen mich schlau gemacht. Ich war ja mal in New York, ich glaube, du warst auch schon mal in New York, ne?
Ich auch, ja. Das ist schon länger her, aber ich war schon mal dort, ja.
Ist bei mir auch schon ein bisschen länger her. Es dürfte, und es war damals schon sehr teuer, es dürfte mittlerweile nochmal um einiges gestiegen sein. Und ich habe mal geguckt, zum Beispiel so im Durchschnitt, wie hoch sind die Mieten in New York? Wenn ich das so google, sagt mir hier, wird mir gesagt, ein WG-Zimmer kostet etwa ab 1.100 Dollar, eine Einzimmerwohnung ab ca. 1.800 bis 2.000 Dollar und eine Zweizimmerwohnung im Schnitt ab 3.100 Dollar, wobei die Preise in Manhattan deutlich höher sind.
Genau.
Genau, aber das so im Durchschnitt, ne, im Durchschnitt Dreizimmerwohnung, sagt man im Durchschnitt ja. 5.000 Dollar in New York. Und wenn ich mir zum Beispiel die Lebenshaltungskosten angucke, die sind auch enorm gestiegen. Die waren vor 9 Jahren schon teuer, als ich das letzte Mal in New York war. Mittlerweile ist es so, wenn du ein heimisches Bier trinken möchtest, gezapft, kostet das 8 Dollar. Und ein importiertes Bier, 03, kostet 10 Dollar. Ist für mich natürlich relevant, weil ich gerne Bier trinke. Ich habe auch in New York Bier getrunken. Ja. Und es war alles Importbier, Exportbier. Und es war damals auch schon schweineteuer. Ja, also, aber zum Beispiel Milch, ein Liter Milch kostet auch 1,59 Dollar. Ein Weißbrot kostet knapp 5 Dollar. Ne? Also ganz normale, das sind keine Luxusartikel, das sind ganz normale Dinge des täglichen Bedarfes. So, hier eine 1,5 Liter Flasche Wasser kostet über 2,50 Dollar.
Ja, aber genau. Lebensmittel im Supermarkt sind in den USA grundsätzlich teurer. Ich war schon öfter, dass ich in New York war, ist länger her. Aber das stimmt. Also insgesamt, New York ist extrem teuer geworden. Ja.
Auch im Schnitt, also, Verhältnis zu den anderen Städten in den USA, auch zu den anderen großen Städten, ist New York, glaube ich, nochmal extra teurer. Ne? Also teurer als LA oder San Francisco oder Miami, würde ich sagen.
Ja, zumindest halt dort, wo die Leute wohnen wollen. Denn manchmal ist es ja auch so ein bisschen irreführend, wenn man den Durchschnitt dann anlegt, weil da, wo diese Leute, die jetzt besonders betroffen sind von der Teuerung, gern wohnen wollen, in Manhattan und in den hinten Teilen von Brooklyn und so, da ist es halt nochmal deutlich teurer. Das sind ja so Durchschnittswerte dann für New York. Und es gibt halt auch Gegenden in der Bronx, da in diesen Hochhausprojects, wo fast nur Schwarze wohnen oder so. Oder Migranten. Da wollen ja diese hippen Leute gar nicht hin.
Ja, ich habe aber so eine Ahnung, dass halt genau diese hippen Leute Soran Mamdani gewählt haben, weil er nämlich eigentlich deren Kandidat ist und nicht der Kandidat der abgehängten schwarzen Unterschicht beispielsweise oder des Proletariats, wie ich es heute auch in einem besonders intelligenten Kommentar auf Facebook las, im antideutschen
Facebook-Kabinett.
Welches Proletariat denn? Also Manhattan gibt es kein Proletariat. Und die wählen dann auch nicht den Mamdani, also davon mal ganz abgesehen. Aber gut.
Genau, dort, wo es halt noch Proletariat und eher ärmere Bevölkerung gibt und dort, wo die Leute wegen der dortigen Sozialstruktur und Kriminalität auf die Polizei dringend angewiesen sind, dort hat ja Mamdani verhältnismäßig am schlechtesten abgeschnitten. In den Gegenden hat regelmäßig Andrew Cuomo die meisten Stimmen bekommen. Also man muss sich schon fragen bei solchen Kommentaren, ob dieses Proletariat gerade mit uns hier im Raum ist oder was das sein soll. Das ist so eine Chimäre von Leuten, die irgendwie zwanghaft versuchen, heutige Entwicklungen in das Vokabular des 19. Jahrhunderts zu pressen.
Ja, oder des 20. von mir aus auch noch, aber ja.
Meinetwegen auch noch des frühen 20. ja.
Genau, also schlussendlich, und das hatten wir ja auch schon mal angesprochen in der Folge, die wir im Sommer gemacht haben mit dem Titel Die Lifestyle-Linke, wo es ja auch um den Mamdani auch ging und auch um dieses Klientel, was einen Mamdani halt wählt.
Ja.
Natürlich gibt es dort handfeste materielle Interessen, nämlich zum Beispiel, dass man eben für seine Miete nicht 5.000 Dollar im Monat bezahlen muss, was halt schon für viele echt, also das ist einfach unfassbar hoch. So, ich weiß nicht, wie hoch das Einkommen ist in New York, aber ich denke, auch da wird es auch den meisten Leuten, selbst wenn das so gebildeter akademischer Mittelstand ist, geht das trotzdem an die Substanz. Also ich denke, das ist schon locker die Hälfte des Einkommens geht dann halt drauf für Miete. So. Und das durchaus verständlich, dass man halt sagt, ja, das muss ja irgendwie, irgendwer muss das ja stoppen. Nur ich frage mich natürlich bei dem Mamdani, bevor wir gleich auf den eingehen, es ist immer das ist ja Populismus reinsten Wassers, was der Mamdani betreibt. Politik ist natürlich immer irgendwo Populismus, aber diese Versprechen, diese Heilsversprechen, das hast du von links wie von rechts, das ist halt einfach, das ist halt klassischer Populismus. Damit gewinnt
man
vielleicht mal eine Wahl, aber ob das alles so in der Praxis dann funktioniert, das werden wir sehen. Nur ich glaube halt, der Weg, den Mamdani sich, den er einschlägt, ja, da frage ich mich so ein bisschen, wie das funktionieren soll. Wollen wir uns vielleicht mal erstmal die Frage, wer ist denn so ein Mamdani überhaupt und für was steht dieser Mann eigentlich?
Genau, also man müsste, bevor wir jetzt zu Mamdani kommen, wäre vielleicht für mich nochmal so ein Punkt, weil Mamdani ist ja ein politischer Outsider. Und warum war das Feld jetzt so bereitet für diesen politischen Outsider? Ich glaube, das muss man einmal kurz darstellen, ja. Mhm. Weil es gab schon bereits einen demokratischen Bürgermeister in New York. Also es gab keine große Druck eigentlich, etwas zu verändern. Nur das Problem war ja, dass es diese Ermittlung gegen Eric Adams, den vorigen Bürgermeister, gab. Und Eric Adams war zwar jetzt jemand, der auch nicht gerade rechts stand, aber der wurde nun beschuldigt, dass er sich von der türkischen Regierung hat bestechen lassen und so weiter. Ja, die FBI hat gegen ihn ermittelt und so weiter, ja. Und das heißt also, der war, also dieser Eric Adams, der für New Yorker Verhältnisse eher ein Mainstream-Demokrat war, ein Schwarzer, einer, der aus der NYPD-Arbeit kam, also jemanden, wo man sagen würde, okay, der stand auch eher dafür, dass jetzt, weiß ich nicht, ein bisschen, also dass die Polizei auf der Straße ist, dass das NYPD Rückendeckung hat und so zu einem gewissen Grad. Weil in New York muss man sich vorstellen, das ist halt ungefähr eine der größten Police Forces, die so überhaupt eine Stadt auf der Welt hat, weil in New York halt früher so viel Kriminalität war und man einfach durch Polizeipräsenz das massiv runtergekriegt hat. Ja, es gab ja eine Zeit lang, da war die Kriminalität in New York, also in den 80er Jahren, so wenn man sich noch so Filme anschaut, da war es ja wirklich absolut unsicher, überhaupt durch weite Teile von New York irgendwie rumzulaufen und so weiter. Und das hat sich gerade für Manhattan und die besseren Stadtteile komplett gedreht. Das heißt also, dieser eher Mainstream-Demokrat Eric Adams ist halt komplett gescheitert. Dann kam hinzu, dass eine der Favoritinnen von einem eher progressiven Flügel, nämlich die Generalanwältin, ich habe gerade ihren Namen vergessen, James oder so heißt die, die hatte nun selber eine Affäre am Hals, weil die war, galt eigentlich als eine der Favoritinnen selber anzutreten, weil sie die eine Affäre von Andrew Cuomo aufgedeckt hat, auf die ich jetzt auch gleich zu sprechen komme. Da ging es um diese Ermittlungen gegen den Cuomo, die zu seinem Rücktritt als Gouverneur geführt haben. Das heißt also, die hatte dann selber eine Affäre am Hals und ist halt nicht angetreten, die eigentlich als Favoritin des progressiven Lagers ein bisschen galt in der Frühphase. Das heißt also, es war so ein Loch auf der progressiven Seite, in das der Mamdani reingestochen ist. Und auf der etablierten Seite ist halt mit Adams der amtierende Bürgermeister weggefallen. Mhm. Und geeinigt hat man sich auf diesem etablierten Flügel der Demokraten dann auf Andrew Cuomo, der halt als Gouverneur diese Sachen verbockt hat mit den Altenheimen zum Beginn von Covid. Und der hat diese Sexaffäre am Hals hatte. Also das heißt also, eigentlich war das Feld sehr bereitet für jemanden, der von außen kommt und so wie dieser Mamdani halt ein sehr ansprechendes Auftreten hat, würde ich mal sagen. Also eins, was bei weiten Teilen gut ankommt. Er lächelt die ganze Zeit, ja, er ist immer gut gelaunt, gibt auch so manchmal so flapsige Sprüche zurück, wenn er angegriffen wird. Er ist nicht auf den Mund gefallen, er ist sehr gebildet. Also er spricht
auch diese
demokratische Wählerschicht sehr, sehr gut an. Das heißt also, er ist jetzt in so ein Vakuum, das dadurch entstanden ist, dass Eric Adams als Bürgermeister, als amtierender Bürgermeister nicht wieder angetreten ist und komplett durch war und mit Adams und Cuomo dann die zweite Figur der Etablierten, das waren alles Figuren, die einfach stark diskreditiert waren und dass somit auch ein Wunsch nach einem eher linkeren Kandidaten da war. Ne? Und da, das muss man halt sagen, also die Situation bei den Democrats in diesen Vorwahlen war für so einen Outsider-Kandidaten extrem günstig, da das Establishment der New Yorker Democrats sich vorher ziemlich blamiert hat. Das ist auch ja überhaupt ein Muster, was man sieht überall, wo man heute sieht, dass so die jungen Wähler innerhalb der Democrats bei den Progressives sind, also bei den eher Linken und teilweise auch bei den Democratic Socialisten, dass die größte Energie auch bei jungen Wählern ist, bei Versammlungen, wenn Sanders oder Alexandra Ocasio-Cortez auftreten. Das ist im Moment das, was die gerade die jüngeren Wähler bei den Demokraten sehr viel mehr anspricht. Und die alte Riege um Biden, Harris und Pelosi, die jetzt auch nicht mehr auch bekannt gegeben hat, nicht mehr anzutreten und so weiter, die hat halt ein Stück weit abgewirtschaftet. Und ja, und der wird auch in die Schuhe geschoben, eigentlich die Wahlniederlage von 2024 von vielen dieser eher linken Aktivisten. Das heißt, es gibt so einen gewissen Schub, dass auch dort, wo die Leute eher versuchen, in der Mitte ihre Kampagne anzusiedeln, diese Demokraten trotzdem zumindest diesen Flügel mitnehmen müssen. Also Genau, also dass der im Moment halt sehr, sehr mächtig und einflussreich geworden ist in der Partei.
Ja, ich finde das tatsächlich auch ganz interessant, diese Richtungskämpfe innerhalb der Demokraten, weil das es ist, man kann das natürlich im Miniaturformat auch hier zum Beispiel in der Linkspartei beobachten, beispielsweise. In den USA ist das nochmal eine andere Nummer. Obama zum Beispiel, der wird ja, es ging jetzt auch es ging ja auch rum, dass Obama wohl gebeten wurde, zurückzukehren, weil die Demokraten einfach keine charismatische Führungsfigur mehr haben, mit dem sie dann in der nächsten Wahl antreten können. Und Obama ist aber zum Beispiel kein Freund von Mamdani.
Obama ist natürlich genau wie Kamala Harris, sind die natürlich immer irgendwo mehr so ein bisschen nicht auf dem beiden Flügel gewesen und Pelosi und auch nicht auf dem progressiven Flügel, sondern die repräsentieren mehr so die Mitte der Demokratischen Partei, die weder zu den eher, ja, also eher Wirtschaftsliberalen gehören, noch zu denen, die ultra progressiv sind. Ne? Da würde man den Obama und die Kamala Harris irgendwo dazwischen verorten.
Genau, aber dieses radikale Lager drängt ja auch zu mehr Einfluss. Ich habe aber eine Einschätzung gestern gehört, wonach, ja, die haben jetzt damit den Sieg eingefahren, aber New York ist halt auch nicht repräsentativ für die gesamte USA, genau wie nicht Berlin halt irgendwie steht nicht für den Rest der Bundesrepublik.
Genau.
Solche Figuren wie Mamdani sind nicht mehrheitsfähig. Und die Wahlen werden ja nun nicht nur in New York entschieden, also die Präsidentschaftswahlen, sondern eben auch in der Fläche. Und da ist ein Typ wie Mamdani überhaupt nicht. Nicht tragbar. Also das wird nicht funktionieren und da sind die Demokraten tatsächlich zu Recht in der Bredouille, weil sie nicht wissen, wen sie denn aufstellen sollen, der genau das radikale Lager, das akademische junge Lager einfängt, aber auch wiederum die klassischen demokratischen Wähler, die jetzt nicht so viel anfangen, also die jetzt die Hamas nicht unbedingt als Befreiungsorganisation ansehen und die eigentlich andere materielle Interessen halt haben und deswegen immer die Demokraten gewählt haben. Ja, und das gibt es,
Genau.
glaube ich, momentan einfach nicht. Und das wird der Mamdani auch nicht werden, da bin ich mir relativ sicher. Andererseits könnte ich mir durchaus vorstellen, dass genau aus diesem Lager, dass sie dann tatsächlich dann irgendwann vielleicht nicht den, aber dann die AOC aufstellen als Präsidentschaftskandidatin. Das werden wir sehen. Aber auch die wird nicht funktionieren in der Breite. Aber gut, das ist ja noch ein bisschen hin, bis die nächste Präsidentschaft.
Genau, wobei man halt sagen muss, dass halt natürlich ein Teil des Konzepts, wie du es auch schon angesprochen hast, von Leuten wie Mamdani, da halt dieser, aber auch von Sanders oder AOC halt ein gewisser Populismus ist. Und der ist natürlich unter demokratischen Wählern jetzt nicht so unbeliebt. Ja, als man gesagt hat zum Beispiel, und das kann leicht eine Fehleinschätzung werden, als es darum ging, dass 2016 sich abzeichnete, der Frontrunner in diesem riesigen, unübersichtlichen Feld der Republikaner ist Donald Trump. Da haben die demokratischen Parteistrategen frohlockt, weil sie gesagt haben, Donald Trump ist in der Masse nicht mehrheitsfähig. Und Donald Trump dümpelt eigentlich jetzt auch schon wieder bei so Approval, also Zustimmungsratings von so 40% herum. Und da ist er eigentlich immer gewesen. Aber er ist trotzdem bei Wahlen mehrheitsfähig. Warum? Weil eine Figur, die so stark die eigene Parteibasis und auch bestimmte Wählergruppen, die sonst tendenziell vielleicht nicht wählen, anspricht, kann eben halt Verluste in anderen Wählergruppen dadurch kompensieren, dass sie einen hohen Mobilisierungseffekt erzielen, dass sie Leute vielleicht in die eigene Koalition holen, die sonst nicht für diese Partei gestimmt hätten. Und dieser Effekt, der wurde bei der Wahl 2016 von den demokratischen Parteistrategen komplett unterschätzt. Und diese Begeisterung, die sozusagen bei der demokratischen Parteibasis besteht, kann einerseits ansteckend sein und zweitens ist ja auch nie auszuschließen, dass Leute, die ein gewisses Machtkalkül haben, wie zum Beispiel der Obama auch, der ja auch tendenziell als der linke Kandidat gegen Hillary Clinton in den Vorwahlen angetreten ist, aber für die Hauptwahlen versucht hat, in die Mitte zu rücken. Auf jeden Fall bei seiner ersten Wahl hat er das auf jeden Fall sehr deutlich gemacht, indem er versucht hat, eigentlich sich komplett als der überparteiliche Hope und Change-Kandidat zu präsentieren, also fast ohne wirkliche Inhalte, sondern einfach sehr, sehr stark auf so einer versöhnenden, patriotischen Botschaft versucht hat,
Ich erinnere mich noch, ja.
diesen Wahlkampf zu gewinnen, was auch sehr gut funktioniert hat. Das heißt also, dass jemand von links außen die Nominierung einsackt, um dann so einen eher inhaltsleeren Wahlkampf, der dann jetzt Veränderung und Heilung verspricht nach Trump, das ist nicht prinzipiell ausgeschlossen, ne? Wenn das jemand ist, der das gut machen kann. Das Problem ist halt bei vielen dieser Leute, wie zum Beispiel Ocasio-Cortez, die halte ich dafür nicht intelligent genug. Und bei dem Mamdani ist halt das Problem, glaube ich, dass der grundsätzlich in dem, was er sagt und verkauft, komplett skrupellos ist.
Ja, das bringt uns jetzt auch zu der Frage, wer ist denn Soran Mamdani überhaupt? Ich zitiere mal kurz aus einem Artikel von Mirna Funk, der ist heute Morgen in der Welt erschienen.
Ja.
Und zwar für Juden weltweit ist dieser Wahlsieg ein Minitekel, heißt der Artikel. Ich zitiere mal, relativ am Anfang schreibt sie über Mamdani, geboren 1991 in Kampala als Sohn der indischen Regisseurin Meera Nair und des ugandisch-indischen Politikwissenschaftlers Mahmoud Mamdani, ist Soran Mamdani das, was man ein Nepo-Baby mit Weltbürgerpass nennt. Seine Biografie liest sich wie das Ideal eines globalen Bildungskosmos. Elite-College, NGO-Tätigkeit, Sozialarbeit in Queens, Versuche als Rapper. Doch wie so viele seiner Art entschied er sich nicht für das Verteidigen des Status quo, der ihn geformt hat, sondern für dessen moralische Delegitimierung. Je mehr Privileg, desto radikaler die Entwertung. Mamdani ist das intellektuelle Produkt eines postkolonialen Erbes, das sich in Selbsthass artikuliert. Ein Kind der Elite, das davon träumt, sie zu stürzen und in ihrem Applaus badet, sobald es das versucht. Das erinnert natürlich frappierend an sehr viele linke Biografien, die in der Regel aus genau diesem Milieu halt kommen und aus einem gewissen Hass und Ekel vor diesem Milieu halt dann versuchen, so überzukompensieren. Herr Mamdani ist ja zum Beispiel, lebt ja auch in Queens in einer ganz normalen Mietswohnung und zeigt damit, guck mal, ich bin einer von euch. Der lebt nicht, obwohl er natürlich die Kohle hat und sich auch nie Gedanken machen musste um finanzielle Sorgen und Nöte. Demonstriert er trotzdem nach außen hin, guck mal hier, ich wohne ganz normal, wie ihr, für die ich euch hier antrete. Und ich leide auch unter den hohen Mieten, obwohl das garantiert nicht tut. Aber das ist genau das Bild, was er nach außen hin abgibt. Und ansonsten finde ich, was hat er denn eigentlich politisch an Lösung anzubieten, bevor wir jetzt gleich auf diesen ganzen postkolonial antisemitischen Irrsinn eingehen, wenn uns auf seine Islamistenfreunde. Aber was hat Herr Mamdani denn eigentlich für diese tatsächlich eklatanten Probleme, die New York nun mal hat? Was hat er da anzubieten? Also,
das ist eine gute Frage, ja, weil
ich weiß es, aber
ja, im Endeffekt ist es halt so, wenn man auf diesem Programm unterwegs ist, auf dem er unterwegs ist. Er hat ja halt versucht, seine politische und radikale Vergangenheit, auf die wir jetzt sicher gleich noch zu sprechen kommen, abzuschütteln im Wahlkampf, indem er eigentlich gesagt hat, wann immer er auf solche Aussagen angesprochen wurde, er interessiert sich nicht dafür. Ja, er ist kandidiert als Bürgermeister von New York. Er ist hier in New York. Das war so sein Mantra, wenn er angegriffen wurde auf seine sonstigen Äußerungen. Er will nicht Bürgermeister von Tel Aviv werden, sondern von New York. Und hier geht es um New York und die Probleme. Und wie hat er die benannt? Natürlich, die Lebensmittelpreise sind zu hoch, der öffentliche Transport sollte verbilligt oder gratis angeboten werden und. Ja, da gibt es halt viele verschiedene Ideen. Und das Hauptthema waren natürlich die Mieten, die komplett durch die Decke gehen. Da wollte er halt die Preissteigerung stoppen. Und es ist ja so, dass da in den wirklich angesagten Vierteln, ja, du hast ja gerade schon Mieten aufgezählt, wenn man da wohnen will, man braucht ja mal mindestens $6,000 netto im Monat, dass man das überhaupt erwägen kann, da zu wohnen. Ja, also das heißt, also die Leute, die dort wohnen, sind alle eigentlich so reich, dass sie mindestens mal $100,000 netto im Jahr zur Verfügung haben. Mhm. Und da muss man halt sich natürlich schon fragen, klar, wenn die schon sich die Stadt und dort nicht mehr leisten können, wer kann das noch? Das ist halt, denke ich, das Kernthema, auf dem er unterwegs war. Und diese Grundidee ist ja jetzt auch nicht mal unbedingt falsch aufzuwerfen, die Frage, wer kann sich eine Stadt leisten, wer kann da wohnen, wem gehören die Wohnungen und, muss man vielleicht neue Wohnungen bauen, muss man die Mietpreise regulieren, da gibt es ja viele verschiedene Vorschläge und was davon kann man umsetzen? Das ist natürlich die nächste Frage, die du jetzt schon aufgeworfen hast. Und das kann ich als jemand, der kein Politikberater ist, nicht beurteilen. Das muss ich dir eindeutig sagen. Nur was ich weiß, ist, dass in einem Ort, wo und in einem Land, wo sich alles eigentlich über Kapitalismus und Marktwirtschaft regelt, meistens so Politiken wie wir begrenzen die Steigerung der Miete, die führen dann zu so Konstrukten wie, was weiß ich, man lässt da irgendwen wohnen in seiner Wohnung, weil er ein Bekannter ist und irgendwo hintenrum wird dann bezahlt und was weiß ich. Ja, es ist auf jeden Fall ein Konzept, was auch außerdem ja ein Tropfen auf den heißen Stein ist, weil das Problem an Orten wie New York ist ja, dass dort in diesen angesagten Vierteln alle wohnen wollen. Ja, wenn du mir jetzt sagen würdest, hättest du Bock da zu wohnen, da in Manhattan, Upper East Side, Upper West Side, hier, wir stellen dir eine Wohnung oder die Miete kostet $500 und du kannst hier irgendwie arbeiten in irgendeinem, weiß ich nicht, Konsulat in irgendeiner Firma und kriegst da deine $3,000-4,000 raus. Ja, und dann kriegst du so eine günstige Wohnung, dann kannst du da wohnen, mitten in Manhattan, würdest du das mal machen für 2 Jahre, würde ja jeder sagen, ja, super Sache. Hm. Ist ja voll interessant und New York, und dann kann ich mir das alles angucken da und da mal 2 Jahre wohnen. Ja, natürlich, das wollen viele. Die halbe Welt würde dort gern wohnen. Und das ist das ja das Kernproblem. Es gibt einfach diese Menge an Wohnungen nicht. Und wenn du in dieser Gegend teilweise auch, die ja inzwischen, was ich ja so cool fand an New York, als ich dort war, ist ja dieses, dass das eine moderne Stadt ist, aber schon wieder eine alte Stadt, weil das Moderne, diese Hochhäuser und viele der Häuser, die da gebaut wurden, sind ja schon vor über 100 Jahren teilweise gebaut worden. Das heißt, und auch die U-Bahn ist eine der ältesten der Welt, die ist ja teilweise richtig baufällig. Es ist ja schon eine historische Stadt. Das heißt, man kann in vielen dieser Stadtteile gar nicht mehr bauen, weil da schon alles vollgebaut ist, erstens, und zweitens du damit das Stadtbild völlig verändern würdest. Und der Central Park ist halt natürlich der heilige Gral, da würde niemand einer Bebauung zustimmen. Das heißt also, die Möglichkeit, dort noch für mehr Wohnraum zu sorgen und dieses Problem einer völlig überbordenden Nachfrage im Vergleich zum Angebot irgendwie Herr zu werden, ist einfach nicht gegeben. Das heißt also, das ist ja auch eh so eine Chimäre, wenn es jetzt um leistbares Wohnen in Städten geht. Man kann nicht bedingungslos das dadurch befördern, dass man neue Wohnungen baut, sondern wenn überhaupt, muss man halt ein bisschen rausgehen. Man muss halt sagen, okay, wir bauen Wohnungen am Stadtrand, da wo uns noch Fläche gibt, ne, wo die Leute dann reinpendeln können und so. Und dann wohnen sie aber nicht mehr direkt in der Innenstadt und das passt dann natürlich vielen nicht. Aber das ist so die einzige Möglichkeit, die man realistisch betrachtet hat, um dieser enormen Nachfrage im absoluten Innern der Stadt etwas Herr zu werden, ist einfach, dass man noch mehr raus in die Fläche baut. Aber das ist ja in New York auch schon sehr stark gemacht worden. Das heißt, es ist tatsächlich ein Problem, aber viele Probleme haben einfach auch keine wirklich auf der Hand liegende Lösung. Das heißt also, der Populist oder Leute wie der Mamdani gerade auch, die reüssieren dadurch, dass sie permanent sagen, es ist alles viel zu teuer, wir müssen dieses Problem nochmal klar beim Namen nennen und Klartext sprechen. So agieren ja auch viele Rechtspopulisten. Aber es folgt dann nichts daraus, weil sie haben keine politische Antwort auf das Problem. Und häufig resultiert der Wahlerfolg schon daraus, dass die Leute sagen, ja genau, endlich sagt's mal einer. Ja, und dass dann so ein Sentiment entsteht. Das ist ja klar, wenn halt deine Lebenskosten immer weiter davonlaufen und dein Einkommen kannst du nicht im selben Maße steigern, dann wird dir permanent Wohlstand weggefressen. Ja, wenn du $6,000 schon auf Miete für eine schöne Wohnung, sag ich mal, in New York drauf gibst und wie viel sollst du da noch verdienen sozusagen? Und kaufen kann sich in solchen Gegenden sowieso keiner mehr leisten. Also auch dieses klassische amerikanische Ding, was ja sonst in der Fläche das üblich ist, dass man sich das Haus kauft, auf Kredit abbezahlt und dann hat man wenigstens sein eigenes. Mhm. Das ist ja in New York auch überhaupt nicht mehr realistisch bei den Mieten, weil die Mieten verhalten sich ja meistens proportional zu den Kaufpreisen. Also kann man das komplett in der Pfeife rauchen, wo schon so ein einfaches Schuhkarton-Apartment solche Mieten bezahlt. Da kannst du ja ausrechnen, was es kostet, wenn du das kaufen willst. Mhm. Es ist halt einfach so geworden, dass in den angesagten Gegenden nur noch Millionäre leben können eigentlich. Oder halt Leute, die ihr ganzes Geld eigentlich dafür ausgeben, dass sie da wohnen und dann den Rest des Monats irgendwie sehen, wie sie über die Runden kommen und jeden Dollar 5-mal umdrehen müssen. Und dieses Problem ist ja Fakt. Nur die Lösung dafür gibt es an solchen Orten nicht mehr. New York ist jetzt auch nicht mehr so ein Ort, wie er früher war. Früher waren ja Städte wie New York ein Ort, wo die Leute gelebt haben, um zu arbeiten, wo halt das ganze Arbeiterviertel gab. Ja, das Proletariat existierte dort. Und die sind dann in die Fabrik gefahren und mussten halt nah bei wohnen. Deswegen mussten sie in der Stadt wohnen. Diese Notwendigkeit lässt heute ja auch nach, weil in sehr vielen der Jobs, die diese Mamdani-Wähler machen, muss man gar nicht jeden Tag ins Büro fahren. Man muss deswegen auch gar nicht mehr in der Stadt wohnen. Das stimmt einfach alles gar nicht mehr. Und das heißt, eigentlich werden diese Städte so, die leben so von ihrem Restruf. Da wohnen dann halt viele so Yuppies und so Kunsttypen und Leute, die und so Pseudo-Intellektuelle, wenn man so auf so Veranstaltungen geht, dann hat man immer das Gefühl, so Linksintellektuelle, die simulieren irgendwie so Intellektuelle der 70er Jahre. Ja, dann strahlen sie so ein Baret oder so einen linken Bart so um den Mund rum, so sauber rasiert. So schwarzen Rollkragenpulli, dann sieht man so der französierende, existenzialistische intellektuellen Darsteller komplett.
Ja, ich muss gerade kapieren an Woody Allen-Filme der 70er Jahre denken,
wo genau das parodiert wird. Aber diese Leute laufen heute noch rum bei Sa'ira-Veranstaltungen und so. Das ist einfach ganz und gar lächerlich, also muss man sagen. Das ist einfach so eine Darstellung von etwas, was es nicht mehr gibt. Mhm. Aber solche Leute sind natürlich primär so Intellektuelle und Akademiker und die wollen natürlich in diesen Städten leben, weil sie sich alle für irgendwie die Fortsetzung von diesen Leuten wie Woody Allen und so halten. Ne? Sie denken halt, sie sind alle ganz furchtbar kritisch und intellektuell und künstlerisch und machen ganz tolle Kunstwerke. Nur wenn man dann auf die Veranstaltungen und Vernissagen geht, dann gibt es da nie tolle Kunstwerke und nur ganz selten auch mal irgendwie einen interessanten Gedanken. Das heißt also, das ist alles so ein, es war mal. Das heißt, inzwischen kauft man sich dadurch, dass man so eine teure Wohnung in so einer Stadt mietet, eigentlich so ein Image und so etwas von, was mal gewesen ist. Stadt in dem Sinne, wie New York mal war, dass es so aufregend war, dass da so viel passierte, dass da so viel los war, kulturell und so. Das ist heute mehr so noch so als Museum übergeblieben. Ja. Wie ich auch schon gesagt habe, es ist inzwischen eine alte Stadt. Viele Sachen waren halt mal sehr modern. Viele dieser Hochhäuser, die waren zu ihrer Zeit genial. Und da kann man als Tourist gut hinfahren, sich das alles mal angucken, ist voll cool. Und dann geht man mal in dieses hippe Lokal oder in diese hippe Bar oder so, ist auch voll cool. Aber es ist einfach kein Ort mehr zum Wohnen. Für normale Menschen, da ist es ein schöner Ort zum Urlaub machen und ins MoMA gehen und so. Das ist alles,
kann man echt machen
und schön zum Ellis Island fahren mit dem Schiff und zur Freiheitsstatue.
Ja.
Und das ist auch voll cool. Das würde ich auch gern nochmal machen, irgendwann mal. Aber wie gesagt, es ist halt schon dieses aber hier leben, nein, danke.
Ja, ich muss auch frappierend an Berlin denken, obwohl natürlich New York und Berlin jetzt natürlich nicht unmittelbar zu vergleichen ist, aber zumindest so, was den Impact betrifft und auch so, was den Wahnsinn oder Irrsinn dieser Städte betrifft, ist es doch recht ähnlich, weil Berlin heute ist ein Shithole sondergleichen, es wird immer schlimmer und Berlin lebt halt eigentlich noch von diesem Ruf der freien Künstler- und Kreativstadt der 80er Jahre, wo da halt die ganzen Dropouts hingegangen sind, junge Männer aus Westdeutschland, die keinen Bock auf Bundeswehr hatten, die sind alle nach Berlin gezogen und die haben natürlich Berlin in dem, die haben Berlin nicht in dem Sinne wirtschaftlich bereichert, dass sie halt jetzt irgendwie in die Fabriken gegangen sind oder Industrie nach West-Berlin gebracht hat, weil West-Berlin war total abgehängt, also West-Berlin musste über den Bundeshaushalt mitfinanziert werden, also über Bayern und andere Bundesländer, wo es halt funktioniert hat. Und was Berlin aber halt geschafft hat, war halt eine einzigartige Künstler- und Kreativ-Schickeria ins Leben zu rufen. Dazu gehört natürlich auch das verklärte Berlin der 80er Jahre, wo halt dann irgendwie Blixer Bargeld, als der noch unbekannt und kein Musikstar war, dass der halt irgendwie in besetzten Häusern gelebt hat und in so einer Abbruchkneipe Tresen gemacht hat, wo halt die Leute hingegangen sind, die halt später alle Musiker, die alle Popstars wurden, wie die Ärzte oder die Humpe-Schwestern oder eben der Blixer Bargeld selber oder eben irgendwelche Regisseure, Tilda Swinton hing da auch rum oder Nick Cave, das ist ja alles, Iggy Pop hat in den 70ern in Berlin gelebt, David Bowie, das ist ja alles was den Charme ausgemacht hat, dieser Stadt.
Ja.
Und das ist halt das, dieses Image prägt Berlin bis heute, obwohl heute Berlin ist also wirklich eine Stadt im Niedergang und ich glaube in New York ist es ähnlich. Ich war auch vor etlichen Jahren in Greenwich Village, das ist halt nett, denn wenn man am CBGBs vorbeigeht und du weißt, da hat mal irgendwie David Bowie gewohnt und da hat Woody Allen gewohnt oder so, das ist halt irgendwie, wenn der Guide das dann halt erzählt.
Woody Allen wohnt da immer noch.
Ja, der wohnt da immer noch, ja gut, aber
der ist 90 Jahre alt. Ein alter, weißer Mann.
Ja, der alter, weißer Mann.
Der ist gecancelt und...
Genau, aber im Prinzip ist es, glaube ich, ähnlich und beides, aber trotzdem haben diese Städte halt einfach einen Niedergang hinter sich auch und das ist halt.
Und noch vor sich.
Das und ist auch halt das jetzt Ding, noch das ist vor
etwas,
sich.
Was, das ist etwas, was anfängt. Also in Berlin muss man sagen, Berlin hatte nochmal so ein Upbeat oder so ein, ja, nochmal so ein Aufschwung durch die Wiedervereinigung, wo dann genau. Im Neuen Osten auch so Orte entstanden, wie nochmal so ein paar besetzte Häuser und Kulturzentren, wo nochmal so die letzten von diesen Leuten nochmal so zusammengekommen sind. Aber Berlin hat ja aus diesem Potenzial sozusagen, was dieser neue Stadtmitte hätte bieten können, eigentlich so einen hässlichen Allerweltsort, wo keiner rumhängen will, wie den Potsdamer Platz und so erzeugt. Und es ist irgendwie nicht spannend mehr so, ne? Mhm. Es ist halt, ja, es ist halt Berlin und es wird halt schlechter. Und ich denke, dieser Wahlsieg von dem Mamdani ist ein ganz klares Indiz auch dafür, dass es in New York auch tendenziell in Zukunft den Bach runtergeht, dass dort Leute weggehen werden, dass halt Leute, die wirklich irgendwo hinwollen, wo es dynamisch und wo neue Ideen entstehen, die wohnen nicht da, wo man $6,000 haben muss, um Miete zu zahlen. Da wohnen die Gesättigten und die schon zu sind und oder die Leute, die sich diesen Lebensstil von ihren Eltern finanzieren lassen, weil sie sich für Intellektuelle halten, so, ne? Aber da leben nicht die Leute, die wirklich was Neues bringen. Die gehen dann woanders hin, wo es günstiger ist, wo mehr von unten kommt. Und ja, das ist halt, ja, vielleicht entsteht noch mal was, aber es wird nicht dort noch mal passieren. Und das halte ich für Berlin eigentlich auch ausgeschlossen, dass da jetzt noch mal groß was draus hervorgeht. Diese Sachen, wie es das gab da in den 70er und 80er Jahren, als das so ein so ein Hotspot war für Leute, die halt aus dem Westen dahin gekommen sind. Diese Insel zwischen inmitten der DDR, dieser Widerspruch zwischen vielen Linksradikalen und den eher Konservativen, die natürlich wussten, dass sie auf den Schutz der Westmächte angewiesen sind. Diese Situation lässt sich nicht reproduzieren. Mhm. Und genau auch das New York dieser früheren Zeit, das ist halt auch einfach nicht mehr da. So, das merkt man ja an dieser Wahl ganz deutlich, die ja zu einem ganz erheblichen Teil, also zu den Gruppen, in denen der Mamdani am besten abgeschnitten hat, gehören halt die nach New York zugezogen sind. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Es zeigt auch, wie stark sich New York und das Bild von New York und die Leute, die dort wohnen, verändert hat und nicht zum Guten. Das ist ja in Berlin auch so.
Genau. Also was mal Herr Mamdani ja möchte, ist natürlich, er möchte halt natürlich höhere Steuern für Reiche, um damit dann eben beispielsweise, ich weiß gar nicht, ob er eine Mietpreisbremse sogar jetzt gefordert hat oder umsetzen will, das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest, er möchte ja auch kostenlose Nahverkehr, weil die Subway ist ja auch nicht günstig. Also Leipzig ist, glaube ich, Leipzig hat teure Preise, aber günstig ist jetzt in New York auch nicht. Also das ist halt natürlich dieses übliche Programm. Also das ist so, Wirtschaftskonzepte hat man nicht, also sagt man, die Reichen müssen zahlen. Das Problem, das haben wir ja nun schon angesprochen, die Leute, die Mamdani wählen und er selbst, gehört aber durchaus auch zur erlauchten Oberschicht. Das ist jetzt nicht die Superreichen, aber es ist schon so Leute, würde ich sagen, mit einem sechsstelligen Einkommen, möglicherweise. Also, ja, also mit einem hohen sechsstelligen Einkommen, muss man ja auch haben, um sich halt eben die Miete überhaupt und das Leben in New York überhaupt noch leisten zu können. Also wo fängt das denn an und wo hört das auf? Wer setzt das denn auch fest? Ist es denn nur das berühmte 1%, was denn enteignet wird? Ich meine, ich frage mich dann ja auch, wie stellt sich da jemand denn das vor, selbst wenn er das so umsetzen könnte mit höhere Steuer für Reiche, vielleicht bleiben diese Reichen gar nicht in New York. Also vielleicht ist es ja auch einfach möglich, dass diese Leute abwandern. Also aufgrund der Politik, die halt Herr Mamdani möchte, weil und wie soll es dann anders umgesetzt werden? Das ist ja, also vielleicht defund the police und dann das Geld, was man dann spart, indem man halt zig Polizeireviere in der Bronx oder Queens zumacht, ja gut, dann hast du ein bisschen mehr Geld. Aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Also so richtig erschließt sich mir das nicht. Und das wird man ja auch
NYPD
sehen.
NYPD ist, glaube ich, riesig. Das müssen wir nochmal anschauen, wie viele das sind. Aber es, ja, ich da habe das immer mal eine Zahl gehört.
Ja nicht,
es sind sehr, sehr viele, aber dieses defund the police ist natürlich dann noch mit gratis Subway-Tickets, dann weißt du, wer da den ganzen Tag in der Subway rumfährt. Mhm. Und da fährt dann kein normaler Mensch mehr. Das sind halt dann so, das sind halt die Konzepte, die mich weniger über, die sich nicht noch weniger überzeugen als Steuern. Ne? Dieses Ganze auch, dass er statt Polizisten Sozialarbeiter losschicken will. Ne? Ja. Das ist einfach ein Wahnsinn, ne? Ja, NYPD hat 36.000 Mitarbeiter, ne? Es ist die größte Polizeibehörde der USA. Also das ist schon sehr groß, da kann man sicher was einsparen, aber ob das an der richtigen Stelle gespart ist, halte ich für sehr, sehr gewagt, die Idee. Und das ist, sehen ja die Leute gerade in den Vierteln, wo es am meisten Kriminalität und soziale Spannung gibt, auch eher nicht so. Ne? Also
genau.
Ich glaube.
Deswegen weht die auch nicht mal am Dani.
Genau. Und der andere Punkt ist ja der, wenn du jetzt noch sagst, also Steuern für die Reichen, dann müsste man, wie du schon gesagt hast, müsste man jetzt erfahren, wer sind die Reichen? Wenn seine Klientel, die sich rausgedrückt fühlt, die sind, die irgendwas zwischen 100.000 und 500.000 Dollar verdienen im Jahr, weil die sich langsam in New York auch schon nicht mehr leisten können, dann ist natürlich die Frage, wer sind dann die Superreichen, die die Steuern bezahlen sollen? Weil Steuern ist ja halt so ein Spiel, wo du halt, ja, also 100 Leute, die 1.000 Euro zahlen, zahlen halt genauso viel wie einer, der 100.000 Euro zahlt. Das heißt also, wenn man halt, also Steuern funktioniert halt sehr stark über die Masse, über die Besteuerung einer gut verdienenden Mittel- bis Oberschicht, weil da ist halt in der Masse der Leute halt am meisten zu holen. Und diese Leute kann man ja eigentlich dort gar nicht weiter schröpfen. Und die sehr wenigen, sehr reichen Leute, wie du schon gesagt hast, die sind natürlich sehr mobil. Die können natürlich auch jederzeit ihre Wohnung in New York behalten und ihren Hauptwohnsitz nach Florida verlegen. Und in New York sind sie dann halt nur noch die geringere Hälfte des Jahres und zahlen dann in ihre Steuern anderswo und verlagern ihre Firmen und Jobs dorthin, wo es sowieso schon so einen Druck gibt. Das gab es ja schon in den in den letzten Jahren, dass halt aufgrund der Verschlechterung und Verteuerung von insbesondere Los Angeles, San Francisco und New York und aufgrund der Tatsache, dass das innerhalb der USA, wo es halt eine Federal und eine State Tax gibt, also nach dem jeweiligen Bundesstaat und eine vom Staat insgesamt, ne, dass dort, dass das halt drei Hochsteuerländer sind, noch dazu, die, wo die Lebenshaltungskosten am teuersten sind und das Wohnen auch. Das hat halt dazu geführt, dass viele Unternehmen aus diesen Staaten abgewandert sind und mit ihnen halt auch viele Mitarbeiter. Da gibt es halt einen Druck auch. Ja, wenn in New York das Wohnen so teuer ist, die Steuern immer höher werden und so weiter, dann ist das einfach für die, die sozusagen da noch sind als Firmen und den Wohlstand von New York erwirtschaften, einfach nicht sinnvoll, dort zu bleiben. Und ich glaube, das ist höchstwahrscheinlich der einzige Hebel, den ein Mamdani gegen die fortschreitende Gentrifizierung und Verteuerung der Stadt hat, nämlich, dass er Reiche aus der Stadt vergrault. Ich glaube, das ist halt der einzige Hebel, den er hat, um sozusagen die Mietpreise zu senken, indem er die Nachfrage runterfährt, indem Reiche rausgedrängt werden. Das ist natürlich insgesamt für die Finanzierung der Stadt dann ein Problem über die Steuern oder wie das funktionieren soll. Aber erstmal für die Klientel von Mamdani, die häufig, ja, auch wie ich jetzt schon beschrieben habe, also häufig eher aus diesem intellektuellen Milieu kommen oder ja, aus diesem College-studierten Milieu, für die ist es ja erstmal gut, die denken sich dabei nichts oder die interessieren sich nicht so sehr für ökonomische Wertschöpfung und öffentliche Finanzen. Ja, und das heißt also, mittelfristig wird das eher schlecht laufen. Kurzfristig könnte ich mir aber vorstellen, dass wenn solche Leute mit ihrer Politik dazu führen, dass es in New York auch so kommt, wie es in L.A. und San Francisco teilweise war, dass da Massen von Obdachlosen kampieren in den Städten, dass es unsicherer wird, mit der U-Bahn zu fahren wieder, dass die Kriminalität wieder höher geht, nachdem die jahrelang nicht sehr hoch war im Vergleich zu dem Niveau, wo es schon mal war in New York. Wenn das natürlich passiert, gleichzeitig Steuern erhöht werden und so weiter, dann das natürlich dazu führen wird, dass einige Leute ihre Sachen packen und dann wären ja wieder Wohnungen frei. Ne? Das könnte halt dann in dem Fall das Kalkül auf eine verdrehte Weise wieder aufgehen. Deswegen bin ich auch nicht so sicher, dass dieser Mamdani da sofort krachend scheitern wird, sondern einige dieser Sachen in ihren Auswirkungen, in ihrer Zerstörungswirkung auf die Stadt und deren ökonomische Basis, das wird sich dann erst später zeigen.
Genau, das werden wir dann sehen in den nächsten Jahren, ob das funktioniert oder nicht. Interessant ist aber auch, Wenn man sich mit der Person Mamdani beschäftigt, wofür der eigentlich noch so steht, neben seinen linkspopulistischen und ja, seinen Ideen zur Ökonomie und Gentrifizierung und seinen daraus resultierenden linkspopulistischen Forderungen, ist Herr Mamdani nämlich, finde ich, auch ein Prototyp dessen, was wir in den letzten, also seit dem 7. Oktober 2023 permanent erleben. Das ging natürlich vorher los, aber was seitdem in massiver Form erleben, an Colleges, an Campussen, an auch auf dem Times Square, New York, große Demonstrationen, wo ganz offen zur Vernichtung von Israel aufgerufen wird, wo halt Terrorflaggen, die Meinungsfreiheit geht ja in den USA sehr, sehr weit. Also du darfst da ja auch bestimmte Flaggen schwenken, du darfst auch Hakenkreuzflaggen schwenken in den USA und den Holocaust leugnen oder gut finden, das darfst du ja. Das ist ja, wobei ich glaube, da gibt es dann schon immer diese Hate Speech, also wie heißt es da, diese, ist nicht Hate Speech, sondern Hate-Crime-Geschichten gehen da, glaube ich, dann schon irgendwann dann los. Oder ob das, aber ich glaube, bei verbalen Injurien, glaube ich, noch nicht, erst bei körperlicher Gewalt oder bei Terrorismus oder. Genau, auf jeden Fall ist ja das, was wir die letzten 2 Jahre sehen, ist, natürlich ging das wieder von den USA aus, irgendwelche Pro-Gaza, Pro-Palestine-Camps an Elite-Universitäten. Und ich wette, ich bin mir ziemlich sicher, dass genau diese Klientel, dass die alle den Mamdani gewählt haben. Weil er ist nicht nur jemand, der
Natürlich.
genau halt genau diesen ganzen total verkürzten linkspopulistischen Stuss von sich gibt, den die hören wollen, weil diese Leute in der Regel keine Ahnung von Ökonomie und keine Ahnung von Gesellschaftspolitik halt haben, habe ich mit Anfang 20 auch nicht gehabt. Man maßt sich da ja in der Regel mal an, dass man das alles durchschaut hat. Und natürlich ist jemand wie Mamdani, der ist nicht so viel älter als die, der ist Mitte 30, der ist 34 oder 34, glaube ich. Ne? Und der ist so ein bisschen der jugendliche Sunnyboy und er ist dazu auch ein radikaler Antizionist und er hat, er ist, also ich glaube, du schriebst es, dass es damit jetzt eigentlich so der postkoloniale Antisemitismus jetzt seinen Siegeszug weiter fortführt, jetzt eben auch in der Realpolitik angekommen ist, abseits der Colleges und Campusse. Und es gibt auch Zitate von ihm, zum Beispiel dies: We have to make clear that when the boots of the NYPD is on your neck, it's been laced by the IDF. Ich meine, das ist ja, das ist eine antisemitische Verschwörungstheorie. Das haben wir alle schon zu Black Lives Matter-Zeiten gehabt. Da gab es auch dieses Bild so, dass hier, dass der, wenn die IDF halt zum Beispiel palästinensische Terroristen, in deren Augen natürlich Freiheitskämpfer, dann niederringt, dann ist es, das ist derselbe Struggle, wie wenn halt Schwarze wahllos reihenweise erschossen werden von korrupten weißen Bullen und so. Dann kennt das ja, das ist dieses total verkürzte manichäische Verschwörungsdenken. Und das verkörpert der Mamdani in Reinform. Und ich will jetzt hier nicht anfangen mit so einer Kontaktschuld oder Erbschuld oder so, aber die Personalie Mamdani ist natürlich auch interessant, weil sein Vater, Mahmud Mamdani, ist Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt auf postkolonialen Studien. So,
Richtig.
was Herr Mamdani zusätzlich anzubieten hat, ist seine ganze Identität. Er ist Muslim, er hat einen Migrationsbackground, ja, und er hat sich schon auch in seiner Collegezeit eingesetzt für Palästinians. Also dieser Mann ist durch und durch. Ja, also sagen wir mal, ist nicht unbefleckt, was das
Genau.
alles betrifft,
Er
was
hat
genau
halt
diese
auch
Leute
dazu,
wollen.
genau, er hat ja diesen indischen Hintergrund, aber geboren ist er in Uganda, wo halt seine Eltern damals gelebt haben, die halt dann auch Uganda geworden sind. Das heißt also, er hat sowohl einen indischen als auch einen afrikanischen Hintergrund und ist natürlich repräsentiert dieses ganze Milieu. Also wenn man sich halt anguckt, wofür der politisch steht, ist halt die größte Gefahr. Darauf wollte ich am Ende zu unserem Blog, zu seinen politischen, innenpolitischen Themen nochmal eingehen. Die größte Gefahr eigentlich ist, dass das, was der macht, seinen Anhängern gut gefallen wird. Also nicht so sehr, dass das, was der macht, alles nicht funktioniert, sondern dass das, was der machen wird, vielen als ein Erfolg gelten wird. Weniger Verhaftung, weniger Polizeigewalt, vielleicht irgendwo sinkende Mieten durch die Abwanderung bestimmter Leute aus der Stadt. Da können wir auch noch auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zurückkommen, von denen auch etliche sich jetzt in New York nicht mehr wohlfühlen. Ja, New York ist die größte jüdische Stadt der Welt. Ja, es ist die Stadt mit der größten jüdischen Bevölkerung der Welt. Und da er ja massiv von seinem Hintergrund gegen Juden gehetzt hat, weiß man auch nicht genau, wie das weitergeht, also das jüdische New York. Und genau diese ganzen Entwicklungen, die könnten halt aber am Ende dazu führen, dass es für viele von seinen Wählern und Anhängern, zumindest bei seiner ersten möglichen Wiederwahl als ein Erfolg wahrgenommen wird. Das heißt also, ich glaube, die größte Gefahr ist tatsächlich nicht, dass dieser Mensch in allem, was er anfassen wird, scheitern wird. Ich glaube, dafür ist so einer zu schlau und zu skrupellos, der weiß, dass er noch nie eine große Administration geleitet. Wenn du jetzt siehst, allein NYPD hat 36.000 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, über wie viele Angestellte er jetzt der Boss ist. Er weiß, dass das ein Riesenapparat ist. Das heißt, er wird jemand sein, der sich mehr auf das ideologische und auf das freundliche Gesicht dieses, was dort jetzt passieren wird, zu sein, konzentrieren wird. Und das Größte, wovor ich am meisten Angst habe, aufgrund seines Hintergrunds, ist, dass das zumindest in Teilen und bei seiner Basis ankommen wird und erfolgreich sein könnte. Das ist das, was, glaube ich, am schlimmsten ist. Wenn er alles komplett in den Sand setzt und der Rest der USA sagen wird, Mamdani ist das abschreckende Beispiel schlechthin, dann wäre das natürlich gut im Endeffekt noch sogar noch. Da hätte das noch was Gutes. Aber ich glaube tatsächlich, dass dadurch, dass der so ein freundliches Gesicht aufsetzt, er viele von seinen sonstigen Ansichten, die er hat, und vielleicht auch damit, dass er an der einen oder anderen Schraube dreht, dann wird das Bahnfahren billiger in New York und vielleicht wird er da ein bisschen irgendwas an den Mieten drehen, dass das Wohnen ein bisschen billiger wird oder sich zumindest nicht so schlimm weiter verteuert. Das wird alles dann als Erfolg verkauft werden, selbst wenn es nur marginal ist. Und gleichzeitig wird halt diese Hassagenda und der Antisemitismus, also der komplette postkoloniale, antizionistische und antirassistische Wahn, für den der Mann steht, damit komplett normalisiert und zum Alltag von New Yorker Bürgern werden. Also, dass jetzt die größte jüdische Gemeinde der Welt unter einem hardcore-antisemitischen Bürgermeister leben muss, ist halt wirklich beängstigend. Und da habe ich auch heute schon diese historische Parallele gezogen zu Karl Ueger, dem ehemaligen Bürgermeister von Wien. Ja, als der rankam, Ende des 19. Jahrhunderts, ganz am Ende des 19. Jahrhunderts als Bürgermeister, da war das ein Menetekel für die damals größte, bedeutendste oder eine der zwei größten und wahrscheinlich kulturell bedeutendste jüdische Gemeinde der Welt, nämlich die in Wien, wo ich jetzt lebe und wo vom jüdischen Leben so gut wie nichts übrig geblieben ist. Ja, 1938 lebten in Wien 200.000 Juden und die große Mehrheit von denen ist geflohen und ausgewandert. Und dann bin ich sehr, sehr pessimistisch, was diese Wahl und was dieses komplette Mainstreaming, also dass es auch bis in die New York Times, die gesamte deutsche Presse und so weiter eigentlich keine wirkliche Meldung wert ist, wofür dieser Mann steht und was die Aussagen dahinter sind. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Kritik. Das wird eigentlich bedingungslos affirmiert und abgefeiert. Das heißt also, die linke Mitte in den USA hat das eigentlich komplett umarmt. Da gibt es keinen Widerstand mehr gegen die Aussagen von dem Mann. Und das ist extrem beängstigend. Was seine Connection betrifft zum Postkolonial und seinem Vater. Also sein Vater ist halt tatsächlich, wie du auch vorhin angesprochen hast, ein enger Anhänger von Edward Said gewesen als Akademiker und ist eigentlich auf derselben Postkolonial-Schiene. Und wenn er sich mit Israel beschäftigt, dann haut der so Sachen raus wie Israel ist ein Apartheid-Staat, er ist ein Kolonialsiedlerstaat. Ja, es geht um dieses ganze Thema Besiedlung, aber es geht eben auch darum, dass natürlich Länder wie Palästina, das muss dezioniert werden, ja, oder da muss der Zionismus muss halt dort abgeschafft werden, da muss sondern damit, weil dieser westliche Staat, der da aufgefropft wird und den Menschen, die dort leben, aufgezwungen wurde, kann ja nur ein Kolonialprojekt sein. Also überhaupt dieser Versuch, in der dritten Welt und in den ehemaligen Kolonien so etwas wie einen westlichen Nationalstaat zu errichten, ist ja dem Mamdani-Vater, dem Senior, ja schon ein Graus. Das heißt also, dieses ganze Thema, was wir haben, also diesen ganzen wirren Antinationalismus verbunden mit diesem Postkolonial-Schwachsinn der Ideologie von Edward Said und diesem Antirassismus Black Lives Matter, dafür stehen die Mamdanis. Und da kann man halt auch nochmal ganz klar sagen, das fällt auch an so anderen Begrifflichkeiten auf, die halt immer verwenden. Ja, es geht um Entkolonialisierung schon bei Edward Said, um Befreiung, auch diese ganze Rede vom Widerstand. Das ist ja alles eins, ne? Also das ist auch gar nicht zu trennen eigentlich von diesem von dieser Sozialpolitik, die der propagiert, weil es im Endeffekt dazu hat er hat ja keine Lösung im Endeffekt dafür, sondern es geht darum, dahinter stecken die Machenschaften von irgendwelchen Figuren. Und wenn man nur lange genug weitersucht, dann sind diese Figuren irgendwann immer welche mit Schläfenlocken und Hakennasen, ne? Also das ist halt eigentlich das klassische Bild, was dahinter steht und was auch diese Kämpfe und den Widerstand, warum die sich so sehr mit der Sache der Palästinenser identifizieren. Denn im Grunde genommen haben ja Menschen, die in New York leben oder als Gelehrte in Uganda und in New York an der Uni gearbeitet haben, die haben ja nichts zu tun mit diesem winzigen Landstrich, der so groß ist wie New Jersey, sondern das ist ein Symbol für diese Leute. Ne? Das ist das Symbol für das Böse schlechthin, für den Kolonialsiedlerstaat schlechthin, wo halt die Juden dem Ganzen aufgefropft wurden. Und weil ich das zuletzt auch nochmal nachrecherchiert habe für eine Überarbeitung eines Artikels, den ich für die Bahamas korrigiert habe, in Griechenland zum Beispiel, wo auch der Antisemitismus riesig ist, was ich mir so nicht so ganz so klar war, dort ist es auch so, dass in Athen das gleiche Thema, ja, die Überteuerung der Stadt, unmittelbar mit Juden und Israelis in Verbindung gebracht wird. Da wird dieser Link noch viel direkter gezogen. Aber es ist natürlich klar, wenn man die Immobilienhaie und so weiter, und man kennt das, diese ganze Rhetorik in einer Stadt wie New York, da ist schon sehr, sehr vielen klar, was damit gemeint ist. Und ich halte das auch für bei solchen Leuten auch für gar keinen Zufall, dass sie sich auch, dass sie sich genauso wie den Krieg im Nahen Osten ja auch die Preissteigerungen und die Immobilienpreise nur so als Ausfluss von Machenschaften sinistrer Kreise erklären können. Das ist ja, das liegt ja daran, dass Antisemitismus eine Welterklärungsart ist. Ja, also wenn ich jetzt sage, es gibt ein paar reiche Kräfte und die sind an allem schuld, und wenn ich die jetzt irgendwie besteuere, boykottiere, bekämpfe, den Widerstand dagegen voranbringe, dann wird irgendwie alles gut, dann bringen wir das Ganze zurück in die Harmonie. Das ist eigentlich auch das ökonomische Verständnis, mit dem die Nazis nach der Weltwirtschaftskrise reüssieren konnten. Ne? Also da ist ja auch nicht so, die wurden gewählt, weil die Arbeitslosigkeit so hoch war, sondern sie konnten deswegen mit ihrem ökonomischen Erklärungsmodell in dieser krisenhaften Situation reüssieren, weil sie mit den Juden den passenden Sündenbock hatten. Und das ist eigentlich das, was man heute in der linken und linksliberalen Mainstream der Demokraten und auch an der rechten Fringe der Republikaner heute in den USA flächendeckend sieht. Also eigentlich ist der Jude und Israel und so weiter an allem schuld. Das ist eigentlich die Universalerklärung geworden seit dem 7. Oktober bei diesen Gruppierungen. Und damit einhergeht auch dieses komische Verständnis von Ökonomie. Ne? Damit sage ich jetzt nicht, dass wenn man sich dafür einsetzt, dass zum Beispiel es günstige Wohnungen gibt oder viele Wohnungen gebaut werden oder so, das hat ja nichts mit Antisemitismus zu tun. Aber das, die Art und Weise, wie über Free Stuff und Millionäre und Milliardäre, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, und das 1% und so gesprochen wird, und das in einer Stadt wie New York, wo die eigentlich immer da mit der Wall Street und dem Finanzkapital verbunden war und gleichzeitig mit den dort lebenden Juden, da ist natürlich eine solche Rhetorik davon nicht zu trennen, ne? Also von der Rhetorik gegen Israel. Und deswegen glaube ich, dass das zusammengenommen so explosiv ist. Nicht die Forderung, dass New York bezahlbar bleiben soll für irgendwelche Kunst-Yuppies. Ich denke, das ist völlig harmlos als Forderung per se, aber in Verbindung natürlich mit diesem Gerede vom Kampf, vom Widerstand gegen Trump, gegen den Faschismus, gegen die Juden, gegen Israel, bla bla, macht das Ganze so explosiv und unappetitlich. Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz aus einem Artikel von David Horowitz aus der Times of Israel zitieren. Da hat er nämlich geschrieben, was Mamdani, ich werde das jetzt kurz im Kopf übersetzen, also sein erstes Statement am 8. Oktober 2023 nach dem Hamas-Massaker. Ja, Zitat, also er betrauert, Zitat, dass hunderte Leute überall in Israel und Palästina in den letzten 36 Stunden getötet wurden. Ja, also überall in Israel und Palästina wurden Leute getötet. Und dann verurteilte er Israel dafür, dass sie jetzt einen Krieg anfangen, obwohl der die Antwort noch gar nicht angefangen hatte, sondern bloß das Zurückschlagen der Terroristen aus israelischem Gebiet. Und als nächstes forderte er sozusagen, dass die israelische Apartheid endgültig abgeschafft gehört. Ja? Und damit, also mit diesem Statement vom 8. Oktober 2023, ist eigentlich über Soran Mamdanis Position zu Israel alles gesagt. Also er übernimmt eins zu eins die postkoloniale und Apartheid-Rhetorik, die auch sein Vater betreibt. Also da muss man nicht auf Kontaktschuld gehen, sondern da würde ich einfach sagen, das ist klar, wo dieser Mann seine ideologischen Wurzeln hat, weil er sich ja davon auch nie getrennt hat. Und jetzt auf seiner Siegesfeier liefen halt jede Menge Islamisten und Hardcore-Antisemiten, die in den letzten Monaten aufgefallen sind, mit ihrer Hetze gegen Israel herum. Und er selber hat ja auch noch während seines Wahlkampfs eigentlich daran festgehalten, dass Israel in Gaza einen Genozid verübe, wogegen er sich gegen den Slogan Globalize the Intifada nicht aussprechen wollte und auch keine Meinung dazu haben wollte, ob Hamas nun die Waffen niederlegen sollte. Ja, also das heißt, dazu hatte er keine Meinung, aber zur Verurteilung Israels schon. Das heißt also, Mamdani ist jemand, das hat er auch gesagt, war ja, bevor er als Bürgermeister kandidiert hat, so im Stadtparlament von New York irgendein Abgeordneter, also kein bedeutender Politiker, sondern ein lokaler Abgeordneter für Queens. Und dort hat er schon mal gesagt, vor Jahren, er ist wegen Palästina in die Politik gegangen. Und sein anderes Statement war das, was du zitiert hast, wenn sozusagen ein New Yorker Polizist den Stiefel sozusagen auf den Hals eines Schwarzen setzt, dann würde dieser Stiefel von der IDF geschnürt, weil die IDF bringt angeblich der NYPD bei, wie man rassistisch ist gegen People of Color. Ja, das genau. Ist halt so dieser antirassistische Wahnsinn, den der Mann vertritt. Und wenn man dieses ganze Bild von dem Mann sieht, ja, dann kann man sich über die Berichterstattung über ihn nur wundern.
Ja, ich finde das auch bemerkenswert, wie denn manche Leute sich das so zurechtkorben, die dann sagen, ja, das ist ja scheiße, aber irgendwie, brauchen doch irgendwie auch eine soziale Kraft, die auch irgendwie tatsächlich sowas macht gegen teure, zu hohe Mieten und für höhere Steuern und so. Und ja, wir sind ja keine Antisemiten, aber das nimmt man jetzt zu billigen in Kauf oder was. Und ich frage mich da mittlerweile eigentlich, wie verblödet man sein kann, weil ich meine, diese ganzen Debatten haben wir schon vor 20 Jahren geführt über den antisemitischen Charakter, den grundantisemitischen Charakter der Linkspartei. Und dann war das mal eine Zeit lang vielleicht mal, wurde da zumindest mal drüber diskutiert, euch durch Intervention. Und auch, dass es vielleicht so ein bisschen so ein Wechsel gab irgendwie. Also, dass auch zum Beispiel Gregor Gysi, diesen Toilettenskandal da, Toilettengate und Gregor Gysi und so, falls sich da noch irgendwer dran erinnert. Und so. Ja, da wurde zumindest diskutiert und auch irgendwie ein paar der alten Linkspartei-Kader haben dann auch ein bisschen sich anders umorientiert, aber zum Beispiel dieses antisemitische Pack, zum Beispiel um die Höger oder Groth oder die Norman Pech, die waren ja nie weg. Die sind jetzt beerbt worden von den jungen Wilden, von irgendwelchen Zoomern. Die sind genau, das ist analog und deswegen ist Mamdani auch austauschbar. Das kannst du auch eins zu eins auf Berlin übertragen, auf Leute wie Ferhat Kocak zum Beispiel oder diese Ines Schwertner oder so. Das ist genau dasselbe. Das sind Leute, die werden halt gewählt von Leuten, von irgendwelchen 20-Jährigen, 20-Jährigen, die jetzt wie in Berlin, nach Berlin oder New York gezogen sind, da irgendwas studieren, aus einem reichen, gebildeten Elternhaus kommen und denen jetzt wirklich tatsächlich nicht, die jetzt eigentlich nicht irgendwie, die nicht dem Proletariat oder Prekariat angehören. Und diese Leute haben einerseits natürlich ein materielles Interesse, weswegen sie wählen, aber das ist untrennbar verknüpft mit antisemitischer Agitation. Und das sieht man auch. Das ist was, ja, was in der globalen westlichen, zumindest in der globalen westlichen Linken einfach mittlerweile den Siegeszug angetreten hat. Und da holt Deutschland mit ganz großen Schritten wieder auf. Die Ines Schwertner hat ja auch schon gesagt, super, ein guter Tag. Man hat auch schon Kontakt zu Mamdani. Ich glaube, die haben sich auch schon getroffen. Oder zumindest mit dem Wahlkampfteam hat man zumindest engen Kontakt, weil das natürlich ein großes Vorbild ist nächstes Jahr für die Wahl in Berlin, wo ich der Linkspartei sehr hohe Chancen ausrechnen werde, dass sie auf jeden Fall in die Regierung kommen werden, vielleicht sogar Bürgermeister oder Bürgermeisterin stellen werden. Das halte ich alles für nicht unwahrscheinlich mittlerweile. Und das ist halt, das ist halt leider anscheinend so. Die soziale Frage ist anscheinend von den tonangebenden Linksparteien heutzutage, und dazu gehört auch dieser Democratic Socialist-Flüge der Demos in den USA, es ist nicht vom Antisemitismus zu trennen, so traurig das auch ist. Da würde ich ja fast schon sagen, da muss man wieder rekurrieren auf solche Begriffe wie die regressive oder verkürzte Kapitalismuskritik, nämlich dass Antisemitismus als Krisenlösungsmodell, nämlich einfach wieder groß in Mode gekommen ist in den letzten 2 Jahren, ja, was halt auch unmittelbar mit diesem ganzen Einfluss des durch und durch antisemitisch verseuchten Mainstream-Antirassismus zu tun hat und vor allem mit diesem postkolonialen Bullshit-Theorien, die an massiven Einfluss gewonnen haben, die überhaupt nichts zur sozialen Frage beizutragen haben. Im Gegenteil, einfach nur Identität als was Ewiges fest zementieren, aber dadurch wird niemand satt oder niemand kann dadurch die Wohnung bezahlen oder den Sprit bezahlen, um aus der Vorstadt in die Innenstadt zu kommen, weil man da eben arbeiten muss. So, das nützt halt niemand was, aber das ist halt diese Verbindung, es ist halt nicht mehr voneinander zu trennen. Deswegen wird auch in diesen Kreisen in den USA werden garantiert auch viele Wähler von Mamdani werden auch die Ermordung von diesem CEO abgefeiert haben, der letztes Jahr von diesem Luigi Mangione erschossen wurde, das kurz vor Weihnachten letztes Jahr, das wurde ja frenetisch beklatscht in diesen Kreisen. Ja. Und zufälligerweise sind das immer dieselben Kreise, die auch mit Hamas-Fans auf die Straße gehen und die so an Mamdani gewählt haben.
Da bin genau, ich und das liegt aber ganz entscheidend daran, da würde ich halt schon mal nochmal sagen, also dieses Jungteam zwischen Sozialpolitik und Antisemitismus, so direkt stimmt es halt nicht. Ne? Das geht halt nicht grundsätzlich miteinander einher.
Nein, nicht grundsätzlich.
Aber diese Art von Sozialpolitik, für die heutige Linkspartei steht und für die ein Mamdani steht, die schon, weil diese Art von Sozialpolitik halt entkoppelt ist von dem, was Sozialpolitik früher war, weil die ganz grundsätzliche Sozialpolitik, da ging es um, das war ein staatliches Konzept von Seiten der Herrschenden, die Arbeiterklasse zu befrieden. Darum ging es eigentlich. Es gab die sozialistische Bedrohung, die wurde so wahrgenommen. Es gab die Gewerkschaftsbewegung, es gab Streiks, es gab Arbeitskämpfe. Und in dieser Situation hat der Staat in Deutschland halt sogar in Form von Bismarck zuerst einerseits die Sozialistengesetze entwickelt, andererseits die Sozialversicherung beschlossen. Das heißt aber eigentlich, der ursprüngliche Sozialstaat, und der ist davon nie zu trennen, wenn es ein fortschrittliches Element sein soll, zielt auf eine Verbesserung des Lebensstandards für alle, und zwar durch Erhöhung der Produktivität, durch Fortschritt. Und dieses Modell, wo das Hauptproblem ist, wir geben den Leuten free stuff und wir müssen die Mietpreise bremsen, das ist ein Partikularinteresse, gegen das ich nichts habe im per se, aber es ist als ein politisches Lösungsmodell oder ein Lösungsansatz für das dahinterstehende Problem, nämlich dass die Einkommen nicht mehr wachsen, dass sich der Reichtum extrem konzentriert und dass man große Teile seines Einkommens für Miete draufgehen und so weiter, löst es dieses Problem insofern nicht, als dieses Problem innerhalb des Systems eigentlich nur durch so ein etwas gelöst werden könnte oder zumindest verbessert werden könnte, wie es das in den glorreichen 30 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gab, nämlich massives Wachstum und massive Zunahme der Einkommen. Und all diese Punkte stehen heute bei Sozialpolitik gar nicht mehr auf der Agenda. Du wirst keinen einzigen Politiker wie Mamdani oder heute bei der Linkspartei finden. Dieser Flügel ist bei der Linkspartei komplett zu Wagenknecht gepurcht worden, überhaupt, wo es den noch gibt, wo es noch überhaupt darum geht, dass die Leute überhaupt sich mehr leisten können und so weiter, weil es irgendwie einen Fortschritt gibt, weil Produkte billiger werden oder so. Es wird ja alles auch nur verteuert. Das ist ja der nächste Punkt. Steuererhöhung und dann natürlich diese ganze Verteuerung von Energieideologie. Das sorgt ja dafür, dass alles immer teurer wird. Man sieht es ja auch an der Inflation, die ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA ja durch die Decke gegangen ist und in Europa überall in den letzten Jahren. Also einerseits die Notenpresse für das ganze Free Stuff und Staatszeug, was rausgegeben wird, die dafür angeschmissen wird. Es gibt keine wirtschaftliche Dynamik, die dem entgegensteht und so weiter. Das heißt also, warum diese Art der Sozialpolitik so eine offene Flanke zum Antisemitismus hat, liegt eigentlich daran, dass sie ein regressives und undynamisches Modell von Ökonomie vertreten, genau wie auch die Nazis, die ja auch das so verstanden haben, dass die Krise daran liegt, dass bestimmte Kreise das Geld und das Finanzkapital kontrollieren und die verschwören sich sozusagen gegen Deutschland und sorgen dafür, dass das arme arbeitende Volk sozusagen nicht zu seinem Recht kommt. Und so ähnlich wirkt halt diese Art der Erklärung auch, wenn man sagt, da gibt es so Miethaie, die machen ganz viel Profit mit Mieten so. Aber das hat ja innerhalb des Systems, wird durch diese Verbremsung der Mieten überhaupt nichts an der grundlegenden Dynamik geändert, sondern die gleiche Dynamik wirkt weiter. Es wird nichts, es passiert nichts Positives, es entsteht kein Fortschritt. Die Gesellschaften sind unglaublich langsam geworden und das ist in USA noch ein bisschen weniger, aber in Europa kannst du das überall sehen, die eine ökonomische Dynamik, eine junge Gesellschaft, eine an Fortschritt noch glaubende Gesellschaft. Das ist ja komplett im Verschwinden begriffen. Und es ist, und diese Art der Sozialpolitik ist eine Verwaltung des Niedergangs. Und eine solche Politik der Verwaltung des Niedergangs und des, dass man die Schuldigen ausmacht dafür, warum alles so teuer geworden ist, die ist natürlich strukturell, da wiederum passt es, offen für all solche Erklärungsmuster, muss natürlich nicht unmittelbar darin übergreifen, aber ist in der ganzen Denkform dem Antisemitismus bereits so verwandt, dass es gar kein Zufall ist, dass so viele Antisemiten sich dafür auch begeistern können, für so eine, ja, völlig hohle und inhaltsleere Vorstellung von politischer Ökonomie. Und wenn man keine Kritik hat daran oder wenn, also ich meine, grundsätzlich war es ja so, dass viele Leute statt des Antisemitismus oder statt einer Kritik daran, wie Juden sind, so hat es, denke ich, auch Marx gemeint, in dem der Schrift, die ihm immer als Antisemitismus ausgelegt wird zur Judenfrage, da meinte er aber eigentlich, dass wenn zum Beispiel eine Gesellschaft sich, gesellschaftliche Verhältnisse sich ändern und Juden nicht gezwungen sind, in bestimmten Bereichen zu arbeiten, dann wird sich das auch ändern. Und das hat er als Argument eigentlich gegen den Antisemitismus von Bruno Bauer verwendet in dieser Schrift. So, aber wenn man jetzt das gar nicht, also gar keine solche Perspektive auf eine Befreiung, auf eine bessere Welt oder so mehr wirklich drin hat. Ich sehe eigentlich gar nicht, wo die sein soll, außer im Ausgeben von Free Stuff und der Vertreibung aller Juden aus Palästina, als womit irgendeine Art von Erlösung verbunden wird. Das ist ja ein Erlösungsantizionismus, könnte man fast sagen. Also wenn die bloß die Juden aufhören würden, im Nahen Osten zu existieren, dann wäre endlich alles gut. Diese Art von Erlösungsantizionismus ist ja, hat ja überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Es hat nichts mit den realen Problemen der Menschen im Nahen Osten zu tun. Es hat nichts mit der realen Situation in Israel zu tun. Es hat nichts mit der realen Situation in Gaza zu tun und den ganzen Problemen des Islam, sondern es ist einfach eine Feel-Good-Ideologie, mit der man zeigen, auch signalisieren kann, ich gehöre auch zu den Guten. Und das macht auch ein Mamdani, der ja aus diesem Akademikermilieu kommt, der aus diesem Postkolonial-Milieu kommt, aus dem Antira-Milieu und mit diesem Ticket alle, dem seine, seinen ganzen Ruhm verdankt, der sagt dann ja auch in seiner Siegesrede, ich bin Muslim. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der je in einer Moschee gekniet hat, ja, wenn dann nur für Fotoaufnahmen, aber nicht freiwillig oder so. Das sind ja keine Moscheegänger, solche Intellektuellen, nur weil sie aus islamischen Familien stammen, sondern die spielen mit diesem identitären Ticket, weil Muslim ist ja auch eine gute Identität. Damit, dass man einen Muslim unterstützt als Bürgermeister von New York, zeigt man auch, dass man zu den Guten gehört, wie mit Free Palestine rufen. Also diese Sachen, die werden, und genauso auch dieses mit den hohen Mieten, das wird auch einfach alles zu so einem Signalcode und der am Ende irgendwie darauf hinausläuft, alles von den Juden zu säubern auf magische Weise.
Ja, ich finde, den Mamdani ist wirklich, das ist wirklich der Inbegriff des Islamogeschisme, ne? Also dieses Konzept, das geistert ja nun schon seit einigen Jahren so durch gewisse Medien, und es ist ja auch real. In Frankreich zum Beispiel hat die radikale Linke diesen Schritt schon längst vollzogen. Ich glaube, in Italien ist es ähnlich. In Deutschland hadert man noch, aber man ist auf dem besten Weg dahin. Auch da wieder Chapeau an die Linkspartei. Well done. Man hat einfach auch nichts gelernt aus der iranischen Revolution, wo die Kommunisten mit den Islamisten zusammen den Schah gestürzt haben und danach die ersten waren, die in Folterkellern verschwanden und reihenweise an die Wand gestellt und erschossen wurden. Man hat überhaupt nichts daraus gelernt, und Mamdani verkörpert das wirklich par excellence. Ich bin mir auch absolut sicher, dieser Mamdani, ich glaube, der kommt aus einem sehr liberalen muslimischen Elternhaus, also wo die Mutter garantiert kein Kopftuch trägt, wo es überhaupt gar nichts um Ehre und diesen ganzen Quatsch und diese,
Klatsch.
als ob, das ist der Islam, das sind so Kulturmuslime, würde ich mal vermuten, die halt für die, das ist so wie wenn wir als christlich geprägte Menschen zu Weihnachten einmal im Jahr in die Kirche gehen. Also so ungefähr stelle ich mir das auch in dem Elternhaus vor. Wahnsinnig
Da
liberal.
gehe ich auch von
Hat
aus,
nichts mit irgendeinem strengen, radikalen Scharia-Islam zu tun, aber natürlich
Gar
weiß er ganz
nichts.
genau, dass halt dieses Milieu ihn auch wählen wird, weil das ist auch ein nicht zu unterschätzender Macht- oder Wahlfaktor geworden, weil New York ist auch nicht nur sehr jüdisch geprägt, sondern auch muslimisch geprägt. Dort leben auch, glaube ich, 1,2 Millionen oder ungefähr 1 Million Muslime, die ihn natürlich auch wählen. Er umgibt sich auch mit ganz dubiosen Gestalten wie Linda Sasso. Also als ich das heute gelesen habe im Fokus, weil ich dachte echt, ich habe von der jahrelang nichts mehr gehört, und taucht die auf einmal wieder auf, nur weil die jetzt nicht mehr der Shootingstar der postmodernen Islamo-Guschisten war, wie 2017, als sie diesen Women's March gegen Trump da angeführt hat, heißt das nicht, dass sie sich aus der aktiven Politik zurückgezogen hat. Und das ist eine Verfechterin des Scharia-Islams. Also der ist nichts links oder so. Wobei man da natürlich auch mal sagen kann, da möchte ich mal Oscar Lafontaine zitieren. Das Zitat fiel mir nämlich auch wieder ein, weil es ist nicht nur eben der Feind meines Feindes ist mein Freund-Logik, weswegen Linke mit Islamisten kooperieren, sondern es geht auch darüber hinaus. Zum Beispiel, Oscar Lafontaine sagte schon im Februar 2006, entdeckte Lafontaine in einem Interview mit dem Neuen Deutschland Schnittmengen, Zitat, Schnittmenge zwischen linker Politik und islamischer Religion, und er forderte einen Dialog, der im Namen der Aufklärung und Toleranz zu führen sei. Ich zitiere einen alten Junglebird-Artikel. Auffällig war, welche Themen er ins Zentrum dieses Dialogs stellen wollte. Er lobte die herausragende Stellung der Gemeinschaft im Islam, der sich gegen einen, Zitat Lafontaine, übersteigerten Individualismus wende, dessen Konzeption im Westen zu scheitern drohe. Zudem seien gläubige Muslime verpflichtet zu teilen. Und drittens spiele, Zitat, das Zinsverbot noch eine Rolle wie früher auch im Christentum, in einer Zeit, in der ganze Volkswirtschaften in die Krise stürzen, weil die Renditevorstellungen völlig absurd geworden sind, gibt es Grund für einen von Linken zu führenden Dialog mit der islamisch geprägten Welt. Ja, ich finde, da hat Herr Lafontaine schon tatsächlich einige Gemeinsamkeiten, die weit über dieses Freund-Feind-Denken hinausgehen, offen angesprochen. Und das wird mittlerweile tatsächlich genauso auch umgesetzt. Und Linda Sarsour, dieses Bündnis zwischen Linda Sarsour, die im Hintergrund auf den Mamdani sehr viel für den Mamdani gemacht hat, und zwischen ihr und ihm ist eigentlich es ist ähnlich wie in Frankreich mit dem Mélenchon und da seinen islamogeschistischen Freunden, ne? Also das ist tatsächlich ein Bündnispartner, der für die Linke mittlerweile relevant ist und der weit über dieses, ja, Freund-Feind-Denken hinausgeht, habe ich jetzt.
Also man muss sich das nur anschauen, was da rumgesprungen ist auf der Party vom Mamdani, also Mehdi Hasan Peyker, Mahmoud Khalil. Ich würde diese Namen alle mal googeln, dann weiß man Bescheid, was für ein Milieu das ist. Linda Sarsour hast du angesprochen. Also er umgibt sich eindeutig mit allen Sprachrohren des Antizionismus und des Judenhasses in den USA. Und das ist, also das ist gar nicht mehr zu übersehen. Eigentlich ist es auch gar nicht mehr wirklich ein Dog Whistle. Er macht auch kein Geheimnis draus. Er hat ja nicht zurückgerudert von seinen Äußerungen, sondern er hat eigentlich meistens, wenn er nachgefragt wurde, gesagt, ja, er glaubt halt, dass Israel ein Genozid begeht, oder er hat gesagt, vielleicht ist der Spruch Globalize the Intifada nicht hilfreich oder so ähnlich. Ja, da hat er sich so, er hat sich nicht eigentlich von nichts distanziert. Er hat am Genozid explizit festgehalten, wenn er darauf angesprochen wurde. Das heißt also, der Mann hat von seinem ganzen antisemitischen Müll, den er geredet hat, absolut nichts zurückgenommen. Und es ist, also wenn man sich diese Leute anschaut und ihr Programm und welche Leute dahinter stehen, dann ist das für eine Stadt wie New York wirklich ein Menetekel. Also es zeigt eigentlich für mich, dass dieser Niedergang von New York als ein Ort, an dem man an dem wirklich auch noch heute Aufregendes passiert, an dem man gerne leben würde und so weiter, dass der sich extrem beschleunigt hat, ja. Ich meine, was auch nochmal so eine besondere Sache war, dass er damit gewählt werden konnte heute, das sagt für mich eigentlich alles aus über die Veränderung von New York. Er hat ja seine Tante, die nicht seine Tante ist, zum größten Opfer von 9/11 erklärt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, habe ich
mitbekommen. Hat ja gesagt, also das war ganz schlimm, 9/11. Weil nach 9/11 hat sich seine Tante mit ihrem Kopftuch nicht mehr getraut, in der U-Bahn zu fahren. Mhm. Ja, das heißt also, er hat da aber in mehrerlei Hinsicht gelogen. Ja, das damalige Amerika und das damalige New York hat eigentlich auf die 9/11 überhaupt nicht mit individuellen Hassverbrechen reagiert. Dazu gibt es halt belastbare Zahlen. Es entsprach auch überhaupt nicht der Stimmung in den USA nach diesem furchtbaren Anschlag vom 11. September, sondern New York hat damals eigentlich eher zusammengestanden und gesagt, okay, wir müssen das jetzt gemeinsam wieder aufbauen und wir müssen hier Widerstandsfähigkeit zeigen und wir dürfen die Terroristen nicht gewinnen lassen und wir werden gemeinsam gegen den Terrorismus kämpfen. Aber für Herrn Mamdani war ja das eigentliche Opfer seine Tante, die wohl irgendeine entfernte Cousine seiner Mutter oder so war, die dann sich nicht getraut haben soll, mit ihrem Kopftuch in New York auf der U-Bahn zu fahren. Also das ist halt irgendeine Anekdote, die er da erzählt, die nur halb stimmt oder und die in der, also wo das Verwandtschaftsverhältnis nur so halb stimmt und wo auch der Inhalt der Geschichte komplett erfunden ist, dass sie da angeblich irgendwas erfahren haben soll wegen einem Kopftuch auf der U-Bahn und sich das deswegen nicht mehr getraut hat. Das sind einfach so Geschichten, die dieser Mann erzählt, wo er einfach so eine Opfererzählung predigt, die irre gut ankommt offensichtlich. Weil wenn das jemand gemacht hätte vor 10 Jahren in New York, den hätte kein Mensch gewählt, wenn er gesagt hätte, die Muslime waren die Opfer des 11. September und in New York war es danach so schlimm islamophob. Da hätten die Leute gesagt, sag mal, wir waren doch dabei am 11. September und die eigentlichen Opfer, das sind die armen Menschen, die da komplett verbrannt, zerquetscht irgendwas wurden in diesen Trümmern des World Trade Center und die ganze Feuerwehr und Polizei, die da versucht haben, noch Leute zu retten. Und wir haben diese ganzen Bilder noch so im Kopf. Und man sieht ganz offensichtlich, dass nicht nur der Holocaust heute völlig vergessen ist, dass solche Gestalten da mit ihrem virulenten Antisemitismus 80 Jahre später realisieren können, sondern dass auch so eine Geschichtsverdrehung des 11. Septembers, in dem die Muslime und die, was weiß ich was, die Kolonisierten, die eigentliche Opfer sind und die USA, die normalen Amerikaner und normalen New Yorker, die Täter, dass sowas heute in New York irgendwie wählbar ist, das ist ja widerwärtig und zeigt aber auch, dass halt der Zyklus sich immer schneller dreht, indem geschichtliche Ereignisse völlig vergessen werden, wie sie wirklich waren und wie sich die Situation damals dargestellt hat und was der 11. September überhaupt bedeutet hat. Der hat bedeutet, dass so Gestalten wie Mehdi Hassan, Hassan Paika, Mahmoud Khalil, Soran Mamdani, Mahmoud Mamdani, Linda Sarsour kein einziger Fußbreit gewährt werden dürfte. Das hat der 11. September gezeigt. Stattdessen machen die sich da breit und feiern mitten in New York rum dieses Antisemitenpack. Das ist ja wirklich widerwärtig.
Ja, ich habe diesem Hate Speech nichts hinzuzufügen, Martin. Außer, dass ich nochmal bekräftigen möchte, aber ihr Leben, nein, danke. Das ist auch ein schöner alter Tokotronic-Song, den ich immer noch gerne mal höre, weil er auch so gut passt, wenn ich mir so diese schrecklichen Verhältnisse in Berlin oder in London oder in Paris oder halt in New York auch anschaue. Ich denke, aber hier leben, nein, danke. Erstmal kann ich mir das eh nicht mehr leisten, da zu leben, aber ich will da auch gar nicht leben, in diesem Haufen, in diesem Moloch, in diesem Haufen von Scheiße, wo halt mittlerweile tatsächlich eine Art von Geschichtsblödheit herrscht. Also es hat genau eine Generation gedauert, dass halt so ein Schwachsinn halt mittlerweile irgendwie offen erzählt werden kann und trotzdem wird der Typ zum Bürgermeister gewählt. Ja. In der größten Stadt der USA. Die ja nun nie
wieder. In der Stadt, in der 9/11 tatsächlich.
In der Stadt, in der 9/11 passiert ist, ja genau. Und das finde ich tatsächlich unfassbar. Aber gut, das ist halt wahrscheinlich auch nicht unbedingt, das ist wahrscheinlich auch durchaus auch zurückzuführen auf die heutige TikTok-University, die halt politische Bildung schon lange ersetzt hat bei vielen Zoomern und das sind auch diejenigen, die dann halt in Typen wie
Mamdani
leben, weil das halt alles genau rein passt in den ganzen Bullshit, auch den sie in der Uni von irgendwelchen Millennials beigebracht kriegen und so weiter, von wegen, ne, man kennt's ja, der Westen ist an einem schon. Es gab auch vor 2 Jahren so einen TikTok-Trend, dass Osama bin Laden dann auf einmal als Freiheitskämpfer verklärt wurde und der Islam sei queer und der Mohammed war schwul und also ich dachte, in was für verrückten Welt, das waren damals halt absolute Randerscheinungen auf irgendwelchen irren Tumblr-Blogs oder so und das ist ja auch gerade auch schon wieder, das ist ja auch gerade mal irgendwie 12, 13 Jahre her, aber mittlerweile reüssiert das in millionenfach angeklickten, also es ist gruselig. Ja, genau. Und wenn du daraus dir dann dein Geschichtsbild zusammensetzt oder dein Bild zusammensetzt, von wie eine Gesellschaft funktioniert, wie die Welt irgendwie tickt und dann kriegst du noch solche einfachen Lösungen von Herrn Mamdani auf dem Silbertablett. Aber ich meine, das passt doch. Die Attentäter von 9-11 haben ja New York auch als das Zentrum des jüdischen Mammons halluziniert und genau deshalb musste das World Trade Center getroffen werden, weil da eben
das jüdische Weltkapital
sitzt.
Klar. Richtig, richtig. Da trifft sich das Ganze wieder. Und das wollte ich auch noch sagen. Also das mit der TikTok-University ist ein Riesending. Also die Frauen unter irgendeiner, die jüngste Altersgruppe der Frauen, ich habe so eine Grafik gesehen, hat zu 83% Mamdani gewählt. Das war die erfolgreichste. Das heißt, je jünger und weiblicher, desto Mamdani. Und auch bei den jungen Männern hat er sehr abgeräumt. Und je älter die Leute wurden, desto größer wurde die Mehrheit dann am Ende für Cuomo. Das heißt, die älteren Leute, die sich noch erinnern können, wie es in New York und Amerika früher war, die haben das nicht gekauft. Das heißt also, es ist tatsächlich auch ganz genau so, dass halt er bei den Leuten in seinem Alter 34 und minus ist er besonders gut angekommen. Und bei Frauen, die in den USA sowieso grundsätzlich jeden linken Schwachsinn wählen, aber halt je älter und männlicher, desto weniger. Und das zeigt natürlich so einen klaren Trend auf, dass auch insgesamt, auch wenn du dir Antisemitismus und Haltung zu Israel und so ansiehst, das ist in den USA bei der jüngeren Generation viel schlimmer als bei der älteren. Also da scheint im Moment ein ernsthaftes Problem zu bestehen, aufgrund der Tatsache eigentlich, wie viele von diesen schlechten Leuten inzwischen durch das Bildungssystem schon durchgeschleust wurden und jetzt als Lehrer und akademische Lehrer auf die heutige Jugend losgelassen wurden, dann dieses ganze Social-Media-Zeug. Und ein weiterer Faktor, der natürlich auch hinzukommt zur Wahl von Mamdani, ist natürlich der, dass wenn kurz vor der Wahl irgendwie einer der bekanntesten konservativen Talkshow-Hosts einen Typen, der Hitler gut findet, interviewt, und herauskommt, dass in einer Chatgruppe junger Republikaner die Leute auch so daherreden, indem sie so Hitlerwitze und so ein Zeug machen. Wenn das rauskommt, dann hat auch die andere Seite keine guten Argumente, wenn sie einen Mamdani als Radikalen hinstellen will. Ja, also das ist einfach ein Umfeld, in dem also der Antisemitismus in den USA auch von der rechten Fringe her derzeit stark normalisiert wird.
Ja, du meinst Nick Fuentes.
Diese Abgrenzungsreaktionen, die jetzt auch folgen gegen Tucker Carlson und sein Interview mit dem Fuentes, die nützen natürlich jetzt bei der Wahl nichts mehr. Und diese Geschichte ist schon lange am Laufen, da am rechten Rand der Republikaner und von Tucker Carlson und anderen. Und diese sogenannten Grawlpaar und wie das alles heißt, das ganze Internet-Scheiß. Mhm. Das heißt, wenn du solche Leute in deinen eigenen Reihen irgendwie duldest, wird dein Argument gegen Leute wie Mamdani eindeutig schwächer, ja. Also wenn du selber auch so. Und ich habe einfach das Gefühl, also Tucker Carlson, da weiß ich nicht so genau, was den von Soran Mamdani wesentlich unterscheidet inzwischen. Die reden ja eigentlich dasselbe Blech, so mit man kann sich hier nichts mehr leisten und schau, wie toll die Supermärkte in Russland sind und die Juden stecken hinter der Ermordung von Charlie Kirk und was weiß ich was. Da werden ja also, und auch die Israelis sind eher an allem schuld und beeinflussen die amerikanische Außenpolitik. Ich glaube, da würden die auch sehr großes Einverständnis erzielen in dieser Frage. Und wahrscheinlich wären Tucker Carlson auch die Mieten in New York zu hoch. Also ich glaube, da tut sich halt so eine komische Koalition, so ein merkwürdiges Hufeisen auf, dass sich ganz einig ist in vielen dieser Fragen. Und natürlich bräuchte man, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt müsste da was dagegen passieren. Bei den Demokraten ist der Zug abgefahren. Ja, es gab einschlägige Äußerungen innerhalb der Demokratischen Partei von Gestalten wie halt Ilhan Omar und Rashida Tlaib schon vor 7 Jahren, wo sie eigentlich gesagt haben, ja, da steckt überall das jüdische Geld dahinter, in der Unterstützung für Israel, it's all about the Benjamins und so. Das heißt, damals konnten sich die Demokraten im Kongress nicht darauf einigen, diese Aussagen als antisemitisch zu verurteilen, obwohl Nancy Pelosi das ursprünglich angeregt hat, aber die hat sich damit nicht durchgesetzt, obwohl sie damals die Sprecherin war. Und damit war der Zug abgefahren, damit war der Damm geöffnet und seitdem laufen die Demokraten in diese Richtung. Und da fand ich es jetzt ganz interessant, dass es gegen Tucker Carlson und Fuentes, wenigstens auf der rechten Seite, gibt es noch Leute, die gegen Antisemitismus sind in den USA. Auf der linken Seite ist es eigentlich Mainstream geworden mit Mamdani, weil eigentlich keiner mehr sich von ihm distanziert hat. Nicht Obama, der ihn angerufen hat und zu seiner Kampagne gratuliert hat. Nicht Hillary Clinton, die ihm gratuliert hat. Nicht Nancy Pelosi, kein Chuck Schumer. Auch die Gouverneurin von New York hat ihn unterstützt und gesagt, sie ist für Mamdani. Das heißt also, es gibt keinen innerhalb der Partei, der aufsteht und sagt, also jemand, der sowas sagt über 9/11, der sowas sagt am 8. Oktober, der ist jetzt für unsere Partei nicht tragbar. Der Zug ist abgefahren.
Also ich gebe dir recht, jetzt nach der Wahl ist der Zug tatsächlich abgefahren. Im Vorfeld, wie gesagt, das, was ich gelesen hatte, das ist ja, dass er nicht unumstritten ist bei prominenten Mitgliedern der Demokratischen Partei. Aber wie gesagt, jetzt nach dem Wahlsieg.
Genau, aber keiner von denen hat gesagt, er ist für Cuomo.
Nee, natürlich nicht. Ich meine, die Demokraten haben natürlich auch dann einen Sinn dafür. Also die stehen momentan nicht gut da und der Schock nach dem desaströsen Abschneiden von Kamala Harris sitzt immer noch sehr tief und deswegen sind die froh über jeden Wahlsieg, den sie erringen können. Und sie haben ja auch in Wisconsin und in New Jersey haben sie auch gewonnen. Also das ist natürlich jetzt was, da kenne ich die Kandidaten nicht, weiß nicht, wie die da sind, aber Mamdani ist natürlich, wie gesagt, Mamdani ist halt einfach ein Spezialfall, weil er halt einfach sinnbildlich für das steht, wohin eine postkoloniale, postmoderne Linke hinsteuert, beziehungsweise schon seit Jahren auf dem Weg ist und da ist auch kein Ende in Sicht und das wird in Deutschland auch noch mehr auf uns zukommen. Was heißt auf uns? Du lebst eh in Österreich und ich habe mit irgendwie einer Linkspartei Schwachsinn habe ich auch nichts am Hut, aber natürlich verfolge ich das natürlich auch, wie das auch in Deutschland sich entwickelt, weil das ist halt, ich glaube sogar, dass halt vielleicht ein Jan van Aken oder so, das ist, oder eine Heidi Reicheneck, das sind jetzt keine Antisemiten. Sie tolerieren und dulden es aber, dass halt eben diese ganzen Krawallmacher wie Ferhat Kocak, die ganz eindeutig auf die antizionistische Karte setzen, weil ihnen das Wählerstimmen in Neukölln bringt. Ja. Und dieses ganze jetzt Solid, das jetzt beim Solid-Kongress, wo sie dann auf Zionistenjagd gingen dann und oder gehen wollen, das ist halt schön, dass es halt auch innerhalb der Linkspartei noch Leute gibt. Ja, liebe Grüße ins Saargebiet, ne? Ich weiß halt, da gibt es auch vernünftige Leute drin und die alten Silberrücken wie der Ramelow oder auch ein Gregor Gysi sprechen sich gegen diesen antisemitischen Wahnsinn aus. Nur, sie haben es zugelassen, dass diese Leute alle in die Partei strömen. Sie haben es zugelassen, dass diese Strukturen sich entwickeln, dass die Israel-Diskussion in der Linkspartei, die auch super anders geführt wurde vor 15 Jahren durch den Bak Shalom beispielsweise, dass das wieder eindeutig wieder zurückgeht und das Pendel wieder ganz stark zurückschwingt. So und und diese Leute sehen Mamdani als großes Vorbild. Die sehen, man kann mit dieser Rhetorik Wahlerfolge haben. Man kann Oberbürgermeister der größten Stadt der USA werden. Ja. Und das ist für die ein Riesenerfolg. Und ja gut, den Antisemitismus, ja gut. Aber Hauptsache, wir haben wieder Wahlerfolg, weil die Linkspartei war hier auch schon tot. Also das ist noch nicht mal ein Jahr her.
Das muss man halt dazu sagen, Mamdani, wenn wir nochmal zu den Bedingungen seines Erfolgs zurückkommen, der Startschuss zur Mamdani-Kampagne war der 7. Oktober 2023. Der 7. Oktober 2023 hat ja zu einer Explosion des Antisemitismus in den USA und weltweit geführt. Er hat die Antisemiten ermutigt, härter auf die Juden draufzugehen. Das ist ja immer so. Das ist ja ein großer Unterschied zu anderen Gruppenhass, Menschenhass oder wie auch immer man das nennt in der Bielefelder Sprache, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, glaube ich.
Heidmeier.
Egal, auf jeden Fall ist da ja ein großer Unterschied zum Antisemitismus, weil der Antisemit glaubt ja, der Jude beherrscht die Welt. Mhm. Und wenn irgendwo gezeigt wird, der Jude ist verwundbar, der Jude ist ermordbar, man kommt ihn ans Leder, man schafft es, 1300 zu lynchen, dann ist das für die Antisemiten Euphorie pur. Das hast du eigentlich gesehen. gesehen, dass am 8. Oktober fingen die Demos gegen Israel an und das ging, hat nicht gedauert, bis der Gegenkrieg kam, dass diese Leute auf den Straßen waren und in Neukölln wurde erstmal angefangen mit Süßigkeiten verteilen und so weiter. Und das Statement von Mamdani vom 8. Oktober habe ich auch vorgelesen, die sind nicht trotz dieser Sachen ist der Mamdani groß geworden, sondern wegen dieser Sachen. Der Mamdani steht dafür, was die Mehrheit der New Yorker Democrats über Israel denkt und seit dem 7. Oktober auch offen propagiert, was auch in der New York Times steht, die ja das Organ dieser Leute ist, die also einen Jubelartikel für Mamdani nach dem anderen publiziert. Und das ist einfach das, was er repräsentiert. Und ohne den 7. Oktober hätten wir keinen Bürgermeister Mamdani in New York bekommen.
Genau, das, da bin ich mir auch relativ sicher. Wobei es natürlich trotzdem interessant ist, dass auch Juden Mamdani gewählt haben. Weil natürlich da auch in New York gibt es natürlich auch die progressiven, linksliberalen Juden, die halt, die gibt es ja auch hier, also völlig durchgeknallte Jewish Voice for Peace und so ein Irrsinn, aber die sind jetzt zahlenmäßig nicht so groß. Was ich aber interessant fand, der hat sich ja mit so einer jüdischen Sekte zusammengetan, aus der die ja sonst von diesen ganzen linksliberalen Antizionisten hochgelobte Deborah Feldmann kommt. Ne, ich habe ihren Namen vergessen, also eine ultraorthodoxe jüdische Sekte, die halt auch aus religiösen Gründen Antizionisten sind. Mit denen hat er sich dann medienwirksam zusammengetan, um zu sagen, guck mal, ich bin doch gar kein Antisemit, ich hab doch gar nichts gegen Juden. Hier, guck mal. Also ich meine, das ist ja das Paradoxe. Das ist wiederum dann okay. Also das sind sonst halt Leute, die ja sonst vehement angegriffen werden von diesen ganzen Deborah Feldmann-Fans und so weiter. Aber wenn sich dann der antizionistische linksradikale Shootingstar dieser Leute, dann wird sich dann mit diesen ultraorthodoxen, extremst konservativen, extrem homophoben, extrem frauenfeindlichen Sektierern innerhalb der jüdischen Gemeinschaft öffentlich darstellt, dann ist es okay. Dann ist es der Lackmustest oder der Beweis, sagen wir mal damit, ja, ist doch gar kein Antisemit, guck doch mal.
Ja.
So,
genau.
Also ich meine,
das war die Gruppe, die von so einem bestimmten sehr orthodoxe, das weiß ich noch, über aus der Debatte um die Feldmann, die ja eigentlich den Holocaust als Strafe Gottes für die Abkehr vom rechten Glauben und so betrachten.
Also völlig wahnsinnig, also so völlig isoliert auch im Judentum, also völlig irrelevant. Das ist das Spiegelbild zu diesen Melonenkipper tragenden Vollidioten aus Berlin-Neukölln, die dann Mordaufrufe irgendwie schreiben oder was weiß ich. Also das ist völlig irrelevant fürs Judentum, egal ob in New York oder in Israel, diese Streien überhaupt, die haben null Einfluss innerhalb der jüdischen Gemeinschaft.
Genau.
Sie werden nur gerne eben von diesen
Leuten. Die einen Einfluss haben, sind natürlich die säkularen Juden in New York, die häufig teilweise sehr linksliberal sind, oder halt so Reformsynagogen. Da gibt es halt auch einige, die sehr demokratisch sind, aber selbst dort in diesen Kreisen war das umstritten. Also so, je nachdem, welche Zahlen man liest, war halt Mamdani unter den New Yorker Juden klar dem Cuomo unterlegen in der Wahl. Also mindestens sowas wie 60-30 oder so, also doppelt, glaube ich, so viel für Cuomo. Das heißt also, natürlich auch wenn das so eine Hochburg der israelfeindlichen und kritischen Juden und Ex-Juden oder was weiß ich, was säkularen Juden ist, New York, ist es halt auch einfach eine riesige jüdische Gemeinde von gläubigen Juden, wo auch konservative Juden drunter sind, wo israelfreundliche Juden und wo sehr viele sich auch inzwischen schon geäußert haben, dass sie sehr besorgt sind über diese Ereignisse. Also da wird es auch viele geben, die da möglicherweise jetzt sehr drunter zu leiden haben und sich jetzt überlegen, wie es weitergeht in New York.
Ja, vielleicht kann man das ja zynisch abschließen, vielleicht erfüllt sich dann ja, gibt es ja einen Leerstand, ne? Weil diese Leute tatsächlich New York verlassen werden. Und das halte ich für nicht unwahrscheinlich, dass Herr Mamdani nichts gegen ein Klima, gegen ein ohnehin schon stark ausgeprägtes antisemitisches Klima in New York tun wird. So. Er wird das verbal verurteilen.
Ich glaube,
aber er wird
also wenn ich das
im
Beispiel der rechten und linken Antisemiten in Griechenland, was ich mir gerade angeschaut habe, betrachte, dann glaube ich, dass in den Köpfen von Leuten wie Herrn Mamdani reiche Juden und hohe Mietpreise direkt zusammenhängen. Das ist einfach meine Schlussfolgerung aus seinem Denken und dem linken Denken, dem linken antisemitischen, antizionistischen Denken weltweit. Das hat er so nicht gesagt und das ist jetzt einfach nur eine Schlussfolgerung von mir, aber ich glaube, es wäre solchen Leuten gar nicht so unrecht, wenn bestimmte etablierte Gruppen dort Platz machen für noch mehr junge College abgebildete Quatschkörper aus dem Rest der USA, damit dort diese Mehrheit für schwachsinnige Politik immer weiter zementiert wird. Das ist ja das große Problem, was einem Mamdani ermöglicht, ist ja, dass es einfach keine umkämpfte Stadt ist, wie du schon gesagt hast, wo es einfach die demokratische Vorwahl, der Vorentscheid ist, und wer dort gewählt wird, wird Bürgermeister. Und das ist halt immer schwierig, weil in einem solchen Ökosystem dann halt die Aktivisten immer Chancen haben. Da gibt's ja die Ocasio-Cortez, die ist ja auch durch irgendeine Vorwahl als Außenseiterin an ihren Sitz gekommen, wo sie dann mit ihrer radikalen Position irgendeinen Alteingesessenen da weggeputscht hat. Und genau so funktioniert das halt in Städten gut, wo sowieso der demokratische Kandidat gewählt wird, weil da das Argument, wir müssen einen gemäßigten Kandidaten der Mitte aufstellen, damit er in der Wahl am Ende gewinnt, überhaupt nicht zieht, ne? Mhm.
Genau. Ja, zu dem von dir angesprochenen Text zu Griechenland, den kann man in der jetzt gerade erschienenen Neuen Bahamas lesen. Bei mir ist sie noch nicht angekommen. Wer die nicht kennt, ich verlinke natürlich wie immer die Seite der Zeitschrift Bahamas, für die du schreibst. Und ein Artikel von dir ist auch drin, da haben wir inhaltlich schon letzten Monat drüber gesprochen. Genau, in dem Sinne, Martin, wir sehen uns nächsten Monat wieder, kurz vor Weihnachten.
Ja,
natürlich für den obligatorischen Jahresrückblick. Da freue ich mich wie sehr drauf. Nicht so sehr freue ich mich auf meinen nächsten New York-Besuch. Doch, New York ist trotzdem eine besuchenswerte Stadt. Man muss halt vielleicht ein bisschen gucken, wo man dann hingeht. Aber der Central Park wird trotzdem schön bleiben. Das garantiere ich, trotz einem Herrn Mamdani. In dem Sinne, das hat mich sehr gefreut, da deine Expertise und deine Einschätzung zu hören. Ja, und aber hier leben dein Danke.